Tut mir wirklich leid, aber wir wurden ja letztens beschenkt, also du wahrscheinlich eher, von der lieben Lina, die uns hier einfach so schönes Backzeug und wieder Süßigkeiten bis zum Geht nicht mehr machen. Leute, ich will noch ein bisschen abnehmen. Nein, Gott, ist egal. Ist Weihnachten, also von daher, ja. Danke, Lina. Und wir essen hier Kokosmakronen gerade.
Oh, geil, das ist so gut.
Das ist so gut.
Und vor allem in so einer göttlichen Keksdose,
ja,
die voll und voll mit Harry Potter-Stickern ist.
Harry Potter-Style, sie hat genau deinen Geschmack getroffen.
Ich sag dir, mega. Ich war einfach nur hin und weg.
Herrlich.
Ich weiß nicht, also sie hat ja gefragt, ob sie die vorbeibringen kann. Sie wohnt da irgendwo in der Nähe. Sagt, klar, mach, alles gut. Und dann war es wirklich so, ne, so, ja, sie ist da, bumm, geht der Pieper. Eine tolle Wolle.
Super, oder? Jetzt noch mal ein bisschen was zeigen können. Ging wieder nicht. Hat die Leitstelle dazwischen gefunkt. Naja.
Ja, irgendwas ist immer.
Aber sie hat das Kind in dir auf jeden Fall geweckt. Yeah. Ja. Apropos Kinder, was für eine schöne Überleitung. Wir reden heute über Kinder und Erste Hilfe und Erkrankungen. Zum Beispiel auch im Winter, aber auch vieles andere. Dürft ihr gespannt sein und vieles, vieles mehr. Ich freue mich. Bis gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Ihr müsst euch mal vorstellen, wir gucken uns gerade beide an und überlegen, wer redet als Erster, weil beide noch den Mund voll haben.
Ich kann nicht mehr.
Scheiße. Ja, läuft.
Jetzt muss ich schwatzen. Das wird zu Weihnachten genauso sein. Ne? Also wir haben zu Hause Plätzchen gebacken und du siehst ja nur den Sammy so, ja, Plätzchen, toll, toll, toll. Ach, sind die schon fertig? Nom, 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 nom. Ja. Herrlich.
Oh, sind die lecker.
Meine Güte, Kokosmakronen gehen immer, finde ich.
Absolut. Mhm. Ich liebe auch Kokos, davon mal ab. Passen dazu noch die Raffaello. Herrlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin hier verwöhnt.
So schöne Strick-Kaulquappen oder was soll das sein? Oder Quallen? Ja, Schlüsselanhänger auf jeden Fall.
Quälchen. Mhm. Irgendwie sowas. Haben wir schon mal ein Gruß bekommen.
Mike, es ist auf jeden Fall schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, aber ich sag ja, mein Stuhl ist noch warm vom lieben Even.
Ja.
Den konnte ich gar nicht sprechen die letzten Tage leider.
Nee. Aber und was sagst du? Hat er dich würdig vertreten, oder?
Du, das ist eigentlich spannend. Ehrlicherweise, ich höre mir unsere Folgen eher selten an. Ich habe mir die aber angehört und dachte ich, cool, mega. Also das hat er ja, als wenn er nichts anderes macht sein ganzes Leben lang.
Ich musste auch nochmal nachhören und gucken, was hat der Even eigentlich so gesagt? Und war aber begeistert. Also den können wir öfter gerne mal dabei haben. War sehr lustig, auch im Vorhinein und so wie die Vorgespräche. Und mich spontan gesagt hat, ja, einfach so, wir machen das, Mike kann ich, ja, ich bin dabei, zack. Und da ist die Folge.
Ja, jetzt kann ich auch sagen, du musst kommen, weil ich bin ja jetzt ein Praxisanleiter.
Ja,
ausbildungstechnisch ja. Inhalt, wertvolle Zwecke hier zur Podcastaufnahme.
Wir werden das beobachten, wie du ihn formst und ob da alles so gut läuft. Ich habe schon gehört, er hat hohes Ablenkungspotenzial. Das müssen wir auf jeden Fall bändigen. Mal gucken, wie wir das hinbekommen.
Ja, ich glaube, das kannst du, das kann ich auch nicht bändigen. Das ist, da müssen die Lehrkräfte, denn die liebe Steffi, liebe Caro,
ist so. Ja,
arbeiten.
Herrlich. Auf jeden Fall. Wir haben wieder einiges erlebt, so die letzte Woche. Du warst gestern sehr tätig. Ich habe dich ja abgelöst.
Gestern und vorgestern. Ich war beide Tage sehr tätig. Also ich habe in zwei Diensten 15 Einsätze geschrubbt.
Krass.
Das ist mal auch Rekord.
Und ich komme da so an mit meiner Nachtschicht. Zwei. Vor Mitternacht auch noch.
Anderthalb, der eine zählt nicht.
Ja, das stimmt. Wir kamen an. Da sitzt jemand eben rum, es hieß hilflose Person mit C2-Intox wahrscheinlich und so weiter und der saß da im Schneidersitz mit seinem Kumpel, trank ein Bier und es haben auch alle auf ihn gezeigt, so er ist das und dann haben wir mit ihm gequatscht, er sagte, nein, ich brauche keine Hilfe, lasst mich in Ruhe, gab hier nur einen Streit, da habe ich mich kurz weinend hingelegt. Und da hat irgendjemand scheinbar den Rettungsdienst gerufen. Anrufer war natürlich mal wieder nicht da.
Klar.
Ne? Keiner wusste, wer hat jetzt den Rettungswagen gerufen. Alle waren überrascht, dass wir da waren. Wir waren natürlich schon froh, dass es nichts Schlimmeres ist oder ne? Nervigeres, muss man auch sagen. Und dann sind wir wieder abgefahren. Ne? Dementsprechend danke. Er war auch nicht alleine. Aber ich finde das immer wieder toll, wenn Menschen, andere Menschen sehen, die Hilfe bedürfen, den Notruf wählen und dann einfach weitergehen.
Ja.
Na, also lass den mal jetzt auch weiter. Also der steht auf und geht und wir stehen da und überlegen so, ja, wer war es jetzt? Wo ist der? Ist der in Lebensgefahr? Und wir haben niemanden da, der anruft. Also bitte, wenn ihr den Notruf wählt, bleibt bitte vor Ort. So lange brauchen wir ja nicht.
Richtig. Also ich habe es ja in so einer ähnlichen Art und Weise, aber ich finde irgendwie noch krasser jetzt gerade gestern erlebt. Und ich habe auch meine Ivena-Anmeldung, also unsere Voranmeldung im Krankenhaus.
Herrlich.
Ich habe sie gesehen. Habe ich zu Best of Ivena geschickt. Einfach so, vielleicht ist das was für euch. Mhm. stell dir vor, darüber haben wir schon öfter geredet, ne? Also Hausarzt sein Blut abtast, später kommen da irgendwelche Werte, so, oh mein Gott, der muss ins Krankenhaus, pop, pop, pop. So geschehen. Und Hausarzt hat die 112 angerufen, sagt, da muss unbedingt ein Rettungswagen hin, weil der muss ins Krankenhaus. Der Blutwert ist bei 16. Das war das einzige Feedback, was ich aus der Leitstelle gekriegt habe und was auch auf dem Pipettext stand. Irgendein Blutwert bei 16.
Da gibt es jetzt schon ein paar zig Werte, die
genau
16 und, sein könnten, ja.
Und dann muss man sich einfach vorstellen, dann kommst du da an, die wussten netterweise, dass wir kommen. Die wurden auch vom Hausarzt informiert, dass da ein Rettungswagen gleich kommt. Dann kommst du da an, siehst den Patienten, denkst dir, jo, was hat der jetzt? Weil der, also,
ja,
wäre ich jetzt so dahin gefahren, als Fahrt mal gucken, Fahrzeug, hätte ich nichts feststellen können. Und ich habe ihn wirklich ausgiebig untersucht mit allen meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Gott. Dachte ich, was hat der denn jetzt? Den dachte ich, dann rufe ich mal den Hausarzt an. Unter der Nummer, die auch hingelegt wurde.
Lass mich raten.
Schade. Keine mehr erreichbar. Und nach meinem dritten Versuch, ich behaupte, ich wurde weggedrückt, aber kann man ja mal nicht ganz genau nachweisen. Da habe ich das vierte Mal angerufen und der Bub ist nicht mehr erreichbar, hier ist alles geschlossen, so nach dem Motto. Ich sage, aha. Habe ich die Leitstelle angerufen und sage, hey, was hat er euch gesagt? Also, womit muss ich hier arbeiten? Ich kann in die Notaufnahme fahren, der Blutwert ist bei 16. Und es waren dann auch keine Papiere. Da nichts, da war ich nicht mal vor Ort, der Hausarzt. Jo.
Ja.
Also, liebe Hausärzte, ich halte wirklich irre viel von euch und ihr fangt so viel ab für den Rettungsdienst und auch für die Notaufnahmen. Aber bitte, bitte, bitte macht eine Übergabe. Sei es beim Disponenten der Leitstelle oder seid irgendwie noch kurz telefonisch erreichbar, weil wir müssen ja wissen, wo wir das zu tun haben.
Ich finde es ja, immer toll, wenn es so eine Notfallnummer gibt, die natürlich nicht so bekannt ist.
Ja.
In der Arztpraxis, ne?
Genau.
Worüber man den erreichen kann.
Richtig.
Oder der Leitstelle das mitgeben, hey, wenn ihr noch Fragen habt, hier ist meine Handynummer, könnt ihr mal anrufen.
Ja. Und meine Ivena-Anmeldung war dann wirklich, Hausarzt hat 112 gerufen, seitdem vom Erdboden verschwunden. Ich weiß nicht, was der Patient hat. Sorry.
Herrlich. Nee, das ist ganz oft so und ich finde das auch mal, vor allem dann stehen die Patienten da, wissen selbst nicht Bescheid, du kannst eben auch nicht erwarten, dass die Patienten das verstehen, was ein CRP-Wert ist, was Troponin ist oder ähnliches, ne? Also da bitte, oder halt die Unterlagen rüberbringen zum Patienten. Das hilft uns ja auch schon, der Einweisungsschein, dass wenn da was draufsteht und die Blutwerte, ne?
Ich habe echt überlegt, welcher Blutwert müsste 16 sein, damit es kritisch ist.
Ja.
Aber ich kam nicht drauf.
Vielleicht cool, aber auch und zu Zeiten von E-Mails und KKG wäre es doch manchmal spannend, einfach auch für sowas, so eine Notfall-E-Mail, also Adresse auch in unserer Leitstelle zu haben, wo man sagt, hey, ich mail euch das fix rüber und dann könnten wir das ja vielleicht auf dem Tablet bekommen oder ähnliches. Wäre ja auch eine Methode und ich glaube, dahingehen muss man mal hingehen, weil es gibt ja Kommunikationsmittel, die nutzt die Leitstelle einfach gar nicht. Also wir haben in Deutschland auch das Fax. Dafür lachen uns ja teilweise wirklich international viele Länder aus. Also deutschlandweit, nicht nur im Rettungsdienst, haben wir noch Fax. Ja? Wer faxt noch? Ja, es faxen immer. Die Leitstelle zum Beispiel faxt noch. Ja? Hausärzte faxen noch. Warum? Wir haben, wie gesagt, E-Mail verschlüsselt alles. Wir haben Upload, sichere, verschlüsselte
Plattform. Es ist vieles.
Wir haben Videotelefonie. Nicht mal das haben wir irgendwie. Es ist schon, ach ja. Wir könnten uns noch über so viel aufregen, aber das tun wir jetzt nicht mehr, weil 2024 ist fast vorbei. Das Jahr neigt sich dem Ende, Mikey.
Wahnsinn. Was für ein Jahr.
Krass, wir haben so viel erlebt. Wir werden auf jeden Fall noch einen Jahresrückblick machen. Eine Folge, glaube ich, jetzt, wenn ich mitgezählt habe.
Eine könnten wir noch schaffen.
Ja,
und die lassen wir als machen. Richtig schönen Rückblick laufen.
Auf jeden Fall.
Erzählen wir so ein bisschen noch zu zwei, drei Einsatzstories auf jeden Fall.
Ja.
Eine möchte ich gleich noch zum Besten geben, weil es war auch wieder durchaus amüsant. Aber jetzt allein durch meine letzten Dienste habe ich so viel Stoff und Material gesammelt. Das ist Wahnsinn. Also
herrlich.
Schon, ne? Also ich finde auch in der letzten Folge kann man dann auch mal drüber sprechen, jetzt wirklich, wie ist es nach dem Wechsel, wie ist es mir ergangen? Also geht es mir eigentlich gut mit dem Wechsel, dass ich jetzt von meiner Dornröschenwache in die große Stadt gekommen bin?
Da sind wir mal sehr gespannt. Also nicht so viel spoilern.
Nein.
Wir gucken mal rein. Aber wir müssen auch schon mal zurückblicken auf zwei Folgen weiter zurück. Da haben wir über Bayern geredet.
Ne? Ja.
Und nein, keine Sorge, es kommt jetzt kein großer Dialog zu Bayern. Nein. Aber wir haben ja Antworten bekommen und wir haben ja auch darum gebeten, dass ihr uns was schreibt. Und ich finde es total toll, wenn es Kollegen gibt, die einfach super ehrlich sind zu uns und auch sagen, boah, das fühle ich jetzt gerade. Und das würde ich euch gerne mitteilen, weil es macht mich zum Beispiel sauer, wie Mike den Ben. Der ist da doch ein bisschen, nicht explodiert, muss man nicht sagen, aber er war schon enttäuscht.
Genau, und das war ja, glaube ich, so die primäre Aussage. Ich habe ja dann auch gesagt, wenn das so weitergeht, darf man in Bayern keinen Urlaub machen, weil da darf sie nichts passieren. Das war so sinngemäß meine Aussage. Ich fand jetzt ehrlicherweise so, also ich kann den Ben verstehen. Ich habe seine E-Mail ja 3, 4, 5 Mal durchgelesen und dachte ich, ja, so kann man das interpretieren, meine Aussage. Der Kontext war aber ein komplett anderer.
Ich würde sie mal vorlesen, ja, bevor du jetzt genau noch weiter darüber so redest. Ja. Er schreibt: Hallo ihr zwei, ich bin Notfallsanitäter aus Bayern und höre regelmäßig euren Podcast. Gerade die letzte Folge ist mir leider nicht positiv aufgefallen. Es geht um Folge 2.37, also 37. Die aktuelle Diskussion um das Arbeitsverbot ohne Delegation ist richtig und wichtig, aber euer Umgang mit uns als Kollegen ist unterste Schublade. Formulierungen wie "in Bayern darf einem nichts passieren" finde ich ein Schlag ins Gesicht eines jeden Notsands in Bayern. Ja, die Einschränkung des 2a und die Fixierung auf die NA-Nachforderung ist dem Stand des Notfallsanitäters nicht angemessen. Dennoch führen wir alle Maßnahmen durch, die unsere Patienten brauchen. Eure Darstellung zeichnet ein Bild, das nicht der Realität entspricht. Wir vernebeln Medikamente, wir machen Analgesien, wir beatmen Patienten, wir durchbrechen Krampfanfälle, intubieren Patienten und noch vieles mehr. Je nach Situation müssen wir dann halt auch einen Notarzt nachfordern. Aber es ändert nichts daran, dass alles für unsere Patienten gegeben wird, wenn sie es sofort brauchen. Schon einige Folgen von euch ist ein drastisches Bild von Bayern gezeichnet worden, das nicht der ganzen Realität entspricht. Ich würde euch einfach bitten, in Zukunft weniger herablassend auf eure Kollegen herabzublicken und unsere Arbeit auch zu würdigen. Denn undifferenzierte Stammtischparolen hören wir schon genug von unserem Sonnenkönig Markus Söder. Mit freundlichen Gruß,
Ben. War ein super schöner Abschluss.
Ja.
Lieber Ben, liebe Kollegen da unten, also ich fand die mir wirklich schön, weil sie auch echt zum Nachdenken angeregt hat. Und aber es war einfach, auf keinen Fall und in gar keiner Art und Weise würde ich jemals eine Arbeit des Notfallsanitäters bewerten, in dem Sinne, wie kacke läuft das denn und bla bla, darum geht's gar nicht. Und wir sagen das ja nicht einfach so, weil wir gerade der Meinung sind, sondern wir holen uns ja ganz viele Informationen aus den Bereichen. Und wenn das bei euch so läuft und wenn ihr das macht und auch so durchzieht, grandios, bitte macht weiter so.
Ja.
Das heißt, jedem Patient kriegt Hilfe auf allerhöchstem Niveau, so wie es sich gehört. Es gibt aber, und das ist ja einfach nachgewiesen, leider eben Bereiche in Bayern, wo es eben nicht so läuft, weil Kollegen Bedenken haben, eventuell sogar Angst haben, eben um ihre berufliche Zukunft. Mhm. Wenn dann eben irgendein ärztlicher Leiter um die Ecke kommt und sagt, das hättest du gar nicht gedurft, Papier, wir müssen mal reden über deine Delegationsurkunde. Darum geht es mir eigentlich, oder darum geht es uns vor allem. Also es geht einfach um dieses massive, übertriebene Hierarchiegefälle, dass man quasi immer noch mit, am Ende Arbeitsgewalt in dem Sinne vorschreibt, was man zu tun und zu lassen hat. Und sich Kollegen verständlicherweise dann einfach nicht mehr trauen, was zu machen, weil sie einfach diesen Stress umgehen wollen.
Lieber Ben, wir haben viele Freunde auch in Bayern, deswegen die fragen wir auch. Ne? Also wir haben in vielen Bundesländern Kollegen, wo wir immer mal nachfragen können, hey, wie ist es in deinem Bereich? Und auch hier haben wir in Oberfranken, Mittelfranken, in Oberbayern mal so ein bisschen rumgefragt. Ne? Und da kam eben das raus. Wie gesagt, wir streiten niemals ab, dass ihr diese Maßnahmen nicht macht. Und ich weiß auch von vielen Freunden, die ich habe, die machen es auch trotzdem einfach, die halten sich ans Bundesgesetz. Was mich an der ganzen Sache großartig stört, ist erstens, dass es Schule machen könnte für ganz Deutschland, wenn das durchgeht bei euch. Zweitens, dass ihr immer vor der Krux steht. Entweder ich riskiere meinen Job und halte mich ans Bundesgesetz und mache alles Nötige, um einen Schaden abzuwenden oder Lebensgefahr abzuwenden. Oder ich lasse den Patienten sterben. Warum Job riskieren? Naja, weil wenn ich das Bundesgesetz einhalten würde und ich hätte aber keine Delegation für eine gewisse Maßnahme, die jetzt nicht delegiert ist, dann steht ihr vor einer Güterabwägung. Und das ist es ja, was uns Notfallsanitätern nicht aufgebürdet werden sollte. Und da sollten wir wirklich aufpassen, dass es nicht passiert. Deswegen alles, was wir da erzählt haben oder auch immer über Bayern in Anführungsstrichen lästern, ist niemals persönlich gegen die Kollegen der Notfallsanitäter. Es tut mir einfach nur leid, dass ihr unter solchen Bedingungen arbeiten müsst, unter solchen Belastungen auch, die im Hintergrund immer wieder sich abspielen und auch für Diskussionen sorgen und vielleicht in Zukunft auch für Probleme im beruflichen Sinne.
Und auch da ist es ja spannend, es gibt ja auch Bereiche, auch da haben wir Feedback bekommen, da ist das gar nicht so. Ne? Da ist das so, ich sag mal jetzt vorsichtig wie bei uns, man kann das tun, was man kann, was man beherrscht, helfen, fertig, alles gut dokumentieren, ab und zu mal ein Feedbackgespräch, fertig. Auch diese Bereiche gibt es ja in Bayern. Wir wollen ja auch nicht sagen, dass jeder ärztliche Leiter in Bayern gleich tickt, so wie eben ein paar ganz besondere. Das macht es schwierig. Und ja, das ist eine Pauschalisierung am Ende. Deswegen verstehe ich absolut deinen Frust, lieber Ben. Aber versuch's vielleicht auch mal ganz kurz unsere Sichtweise, wie wir quasi ja und natürlich auch recherchieren und dementsprechend da auch mal Stunk machen müssen und auch einfach mal das weichgespülte Reden mal kurz beiseite lassen.
Ja, einfach auch mal ein bisschen mitlachen, weil wir tun es ja auch teilweise über unsere Sachen. Bei uns ist auch nicht alles perfekt, definitiv ja. Nicht. Ne? Letztens auch wieder eine Diskussion gehabt mit der ärztlichen Leitung, wo ich immer noch nicht zufrieden bin. Und selbst da muss ich immer mal drüber lachen, auch wenn man so sagt, naja, die Ostdeutschen, wir hängen hier teilweise 10 Jahre hinterher. Das stimmt sogar, ja. Und manchmal schicken wir auch noch einen Fax rum, wenn... ja, E-Mail, was das? Also so eine Sachen, da lassen wir uns drauf rein. Ben, nimm's nicht persönlich. Ich glaube, ihr macht da einen richtig geilen Job und freue mich auch, wenn ihr euch quasi in Anführungsstrichen ein wenig den Delegationen widersetzt, sondern sagt, ey, gibt hier ein Bundesgesetz und daran halte ich mich. Also macht weiter so, ja? Liebe Grüße nach Bayern. Der Tobi, so nenne ich ihn mal, weil er möchte seinen richtigen Namen nicht genannt haben, der hat auch noch was dazu geschrieben. Er hat einen Notfallsanitäter gemacht, ne? Staatsexamen als Ergänzung, so wie ich
quasi. Ich auch.
Du auch? Mhm. Ja. Achso, du hast Staatsexamen voll gemacht?
Ja, ich habe die 10 Prüfungen gemacht.
Ah, okay, krass, das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Spannend.
Aber ich habe halt nicht 3 Jahre gelernt dafür.
Ja, 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 ich auch nicht, deswegen, nee. Ja. Jetzt hat er die aktuelle Folge ja gehört und er versteht das große... Ja. Und er versteht nicht, wieso so ein großes Problem mit Bayern herrscht und anderen Bundesländern und so weiter. Er kommt aus, ich muss mal gucken, aus Wittenberg, ja, Sachsen-Anhalt, beim DRK ist er da. Dann könnt ihr ja schon mal sondieren, wer Tobi ist. Nein. Und bei denen sind alle Maßnahmen der SAAs komplett freigegeben.
Und auch Materialien und auch Medikamente auf dem RTW, zum Beispiel Morphin und Fentanyl.
Ja.
Da habe ich gar nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe.
Ich finde es ja sowieso immer, dieser Satz, bei uns sind alle Maßnahmen der SAAs komplett freigegeben. Da schauen wir es mir ja schon, ne? Freigegeben in Anführungsstrichen. Ne? Also ihr habt die SAAs, daran haltet ihr euch und ihr wisst es, du weißt ja Bescheid, ne?
Genau.
Tobi, also
aber beim Mo und Fentanyl, genau. Wurde ich ein bisschen neidisch.
Ja, ja. Das ist ja auch, da muss man ja tatsächlich delegieren, in Anführungsstrichen,
genau.
Also freigeben.
Ja, ja, ja. Ja,
und dementsprechend finde ich schön, dass ihr das auf dem RTW habt. Ich hoffe, dass wir da auch bald hinkommen. Ne? Mhm. Also bei uns wird immer nur, wir sind die Ketaminspritzer hier bei uns. Ne?
Ich habe ja nichts anderes, was soll ich also, tun?
Genau, kannst du nicht anders machen. Ne? Er schreibt auf jeden Fall, was soll ich sagen, es läuft super, keiner bekommt Probleme, wenn er Maßnahmen durchführt. Jeder Notarzt, der bei uns fährt, gab positives Feedback. Und sie sind froh, dass sie nicht so oft gerufen werden, wenn sie dazu kommen, ist alles schon erledigt. Gerade bei uns im DRK fährt auch die JUH und dazu kann er sich aber nicht äußern, wie es bei denen läuft. Okay, ist also scheinbar auch manchmal ein Unterschied zwischen den Organisationen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Positive in unserem Landkreis auch erwähnen könntet, haben wir jetzt gemacht, und damit aufzeigen könnt, dass es auch anders geht. Ja, freut mich.
Ja, total. Wirklich. Und geht dann der Spritzer? Ich sag dir, die beste Analgesie habe ich jetzt wieder gelernt, ist Alkohol.
Was? Du verteilst jetzt Alkohol seit neuestem?
Ja, das wäre mal eine Maßnahme.
Mhm. Wir müssen also, nur die Dienst machen. Nein,
um Gottes Willen. Also es war ein Einsatz, bei dem mir das Stichwort Freude ist übertrieben, aber sehr viel Euphorie bereitet hat, weil ich denke, yo, jetzt.
Oh, Gummibärchen.
Jetzt kommen wir. Es war mit Notarzt alarmiert, das war auch total fein, weil das Stichwort da schon so verlauten ließ, da könnten wir mal einen brauchen demnächst. Gemeldet war nämlich eine offene Fraktur. Nach Fahrradunfall.
Oh,
nicht Mike. Absolut nicht schön für den Patienten, aber erstmal denkst du, yo, arbeiten. Und mal so richtig das tun, was man gelernt hat und helfen. Dann kamen wir da an und es war wirklich ein Fahrradfahrer, der ist blöd vom Fahrrad abgestiegen. Mhm. Und so böse umgeknickt, dass er sich wirklich eine offene Luxationsfraktur, heißt das, der Sprunggelenk zugezogen hat. Also wirklich Gott. Der Fuß um über 90 Grad verdreht, abgeknickt und ein Teil des Knochens guckte raus. Also so, jo.
Geil.
Sorry,
auch, nicht geil für den Patienten, aber.
Auch mit Blut und so weiter. Und wir kamen fast zeitgleich an mit dem Notarzt und waren dann irgendwie relativ schnell verwirrt. Naja, der liegt da auf dem Boden. Arme unterm Kopf, guckt uns an, was der ganze Kram jetzt hier soll. Und hat auch so gefragt, ihr Fuß ist kaputt. Ja, ja, okay, aber ich würde halt jetzt nach Hause gehen. Mhm. Nee, bitte nicht. Und ich meine, ich habe ein bisschen gebraucht, das zu begreifen, was eigentlich mit dem los ist, weil auf einmal wollte er aufstehen.
Wow.
Hat dann aber gemerkt, dass das physikalisch gerade nicht möglich ist, weil sein Bein macht nichts, was er gerne hätte.
Ich hätte ihn jetzt ja ausprobiert. Nein,
ja, natürlich nicht. Aber unter diesen ganzen Bewegungen und auch dieser Minimal- oder dieser Belastung auf seinem kaputten Bein hat er ja nicht einmal das Gesicht verzogen und nicht einmal Aua gesagt. Und da hieß ich so, okay. Mhm. Und witzigerweise 3 Ersthelfer waren vor Ort, alles 3 Ärzte. Hat einer von euch was zum Naschen gegeben hier?
Wart ihr schon fleißig oder dürfen wir noch was machen?
Das war nicht ganz amüsant. Nee, und dann irgendwann als wir den Nervan, als wir unseren Check gemacht haben, macht er mein Fahrradschlutz mal einen kompletten Bodycheck. Da ich, warte mal, hier riecht was. Okay, haben Sie Alkohol getrunken? Ja, so ein bisschen, okay. So eine halbe Flasche Wein, laut eigener Aussage. Wir haben jetzt im Auto dann den Plan gemacht, okay, komm, wir schauen mal, wir müssen ja irgendwie so halbwegs reponieren, wir müssen schienen und gucken, ne, dass wir das halbwegs in so eine schöne Position kriegen. Haben uns auch Gedanken gemacht über eine Analgesie oder schon richtig Analgesidierung. Also die Dosen, die da in den Raum geworfen wurden, hätten einmal ganz kurz schlafen gelegt. Als er dann auf den Trichter mit Alkohol kam, dachten wir, okay, Snoocher, weil, ne, also Opiate und Alkohol ist eine ganz fiese Wirkung manchmal.
Ja.
Und, aber, naja, ich habe ihn in den Schuh ausgezogen, selbst da hat der Patient nicht gemuckt. Ich habe Fußpulse getastet, bin dann blöderweise so ein bisschen abgerutscht, dass ich dann so den Fuß bewegt habe. Auch da hat er nicht gezuckt. Ich sag, krass. Dann gucke ich meine Notärztin an, ich sage, du, ich glaube, wir probieren das einfach mal so. Und wir haben echt ohne Analgesie das Ding reponiert und der hat da nicht einen Mucks zugesagt. Und hinterher kam raus, der hatte 2,4 Promille.
Ja, eine halbe Flasche Wein halt, ne?
Richtig. Und hatte ich, geil. Also, ich hatte so viel Fremdschmerz in diesem Einsatz.
Ja.
Und ich so, Alter.
Das ist eine orale Analgesie.
Ja. Und jetzt musst du die Situation dann auch noch weiterdenken. Wir waren dann fertig, haben das geschient. Relativ einfach hier auf einmal, weil wir mussten ja jetzt kein riesengroßes Monitoring mehr machen und so weiter. Und dann sind wir auch ohne Notarzt in die Notaufnahme gefahren. Hatte so, ja, offene dissoziierte Luxations-Sprunggelenkfraktur. Ja, okay. Ja, was hat er alles bekommen? Nichts. Ja, und der Zugang? Mm-mm. Aber nein.
Na, guten Zugang hätte ich vielleicht doch noch etabliert, falls er mir abschmiert.
Wir waren einfach der Meinung, nö, der Weg in die Klinik war jetzt auch nicht ewig weit. Ja. Dann haben wir gesagt, ja. Nö.
Ja.
Weil einfach auch Notärzte sind auch, nö, alles gut, fahrt ihn hin, wird schon. Und war jetzt auch keiner böse, dass wir keinen Zugang gelegt hatten, aber die waren natürlich sehr verwirrt.
Weil jetzt ja gleich noch im RTW nähen können oder
alles, ne? Und die haben auch das dann, glaube ich, auch kurzzeitig gar nicht geglaubt, was ich denen da erzähle. Also das war wirklich offen und komplett alles schief und krumm. Aha. ist wirklich so.
Ja. Ne? Ich saufe nicht, ich analgesidiere. Genau. Spannend. Neuer Spruch für eine Tasse.
Aber netterweise der Fahrradfahrer hat einen Helm getragen.
Ach, Gott sei Dank.
Ja.
Ja, aber, also, nicht am Fuß.
Gott, ja. Ja, okay, an dieser Stelle gute Besserung, aber ja.
Nichtsdestotrotz wäre es trotzdem schön, wenn ihr nicht mit 2,4 Fahrrad fahren solltet, weil das war wahrscheinlich die Ursache dafür, dass das passiert ist.
Ja, ja, sagen wir, lassen wir das so stehen.
Das lassen wir mal jetzt so stehen, genau. Mike. Wir wollen nicht hören, was auf dem Dorf passiert. Bitte nicht. Ja? Wir müssen ein bisschen mit einem Beispiel auch vorangehen. Auf dem Dorf geht man apropos zu Fuß. Beispiel vorangehen, da tun wir zu Silvester übrigens, ja. Wir werden nicht trinken und ähnliches. Nein, wir retten, Mikey.
Ja, du musst fahren. Ich bin Beifahrer.
Ach so, okay, ich bin gespannt. Warum. Genau, wir werden nämlich zu Silvester definitiv in die Nachtschicht gehen und mit euch in das neue Jahr feiern. Das Ganze machen wir natürlich auf Social Media. Zusammen übrigens mit unserem Azubi
mit Eben,
der wird auch mit dabei sein. Ja. Und wir werden euch natürlich in Anführungsstrichen live dann gerne mal auch aus unserem Dienst berichten. Also schaut gerne mal bei Notfalltaxi und Sammy's Blind vorbei und da werden wir auf jeden Fall einiges mitposten. Wie läuft das so auf der Wache? Was macht man da so? Wie feiert man da ein wenig Silvester? Und ja, was für Einsätze hat man da einfach?
Ich bin
so
auch echt gespannt, also wie es generell auf der Wache läuft. Also ich sage, ab um 10 sind wir eh nicht mehr in der Wache, davon mal ab.
Ich aber bin auch gespannt, ja.
No. Also nachher, so mein Highlight wäre ja Feuerwerk am Stadthafen angucken.
Mhm.
Würde ich mich freuen drüber.
Mach das mal als Rettungsdienstler, da wo die Schlacht beginnt.
Hm? Ja klar.
Genau.
Nee, da bin ich weg. Behandeln wir ein bisschen langsamer.
Wir werden mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall, schaut mal rein, ich würde mich freuen und ihr könnt ja auch mal erzählen, was wir euch noch so alles da zeigen sollen. Ja, ach, jetzt gehst du an die Gummibärchen.
Wolltest du gerade an deine Gummibärchen
sagen? Ja, die habe ich mir mühevoll gerade ergaunert hier von dir. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Themen habt für nächstes Jahr, immer gerne ran. Ihr wisst ja, retterview.de könnt ihr draufgehen, beziehungsweise einfach an redaktion@retterview.de schreiben. Da würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Und da nehmen wir immer gerne Themen an. Wir haben aber auch schon einiges in der Mache. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr, lieber Mike, das Konzept so ein bisschen umstricken. Ja, da werden wir, und das werden wir euch noch rechtzeitig sagen, so wochenspezifisch immer Themengebiete einführen. Ja. Sodass ihr quasi so wisst, aha, heute ist die erste Woche, da kommen dann immer, keine Ahnung, Einsatzstories dran, wir wissen noch nicht, was da genau kommt. Ne? Zweite Woche, da haben wir immer einen Gast dabei, dritte Woche haben wir, da werden wir auf jeden Fall gucken. Das finde ich immer ganz gut, weil so haben wir auch, habt ihr auch immer so einen Rahmenplan und wir können natürlich auch immer so ein bisschen planbar unsere Gäste einladen und uns auch auf Themen vorbereiten und Ich glaube, das wird ganz cool und ich freue mich jetzt gleich auch schon auf das Thema, was wir heute haben, weil auch heute haben wir indirekt wieder eine Gästin dabei, die Nane, die uns heute nämlich bei Erste Hilfe am Kind unterstützen wird mit ihrer Fachmeinung. Sie macht nämlich solche Schulungen, ja, und das wird sie uns auch alles gleich erzählen, da gehen wir auf jeden Fall ein. Und bevor wir gleich in eine ganz kurze Unterbrechungspause gehen, Mikey, Bratapfel ist ja mega.
Geil, oder?
Oder, ja. Und es gibt schon, hast du die neuen Geschmacksrichtungen schon bekommen, von denen wir noch nichts sagen dürfen, leider?
Hab sie alle probiert. Was kann ich dazu sagen? Tja, kann ich sagen, mein Milchkonsum steigert gerade sich.
Ja. Oh, aber ein kleiner Teaser.
Ach, schon geil.
Ja, es wird um Milch gehen. Ja. Mehr dürfen wir aber nicht sagen bei Holy. Aber wir shaken natürlich immer ganz fleißig immer weiter. Und es gibt zwei schöne Dosen zu Weihnachten jetzt gerade, ja, mit Bratapfelgeschmack.
Mega lecker.
Super, wirklich. Kann man sich auf jeden Fall nur gönnen. Und natürlich sind auch die anderen Geschmacksrichtungen, ich habe ja jetzt, bei mir ist gerade so Favorite der Eisbonbon Energy, der macht irrsinnig Laune gerade, also den habe ich wirklich jeden Tag immer mit dabei. Kann man sich auf jeden Fall auch noch bestellen und natürlich mit dem Code RETTERVIEW, da seid ihr immer 10% günstiger dabei.
Ja. Genau, und aktuell kriegt ihr auch immer noch einen Thermoshaker.
Ja.
Ich glaube, ein Probierpaket müsste man da bestellen und dann kriegt man das, oder das Probierpaket Deluxe. Genau.
Oh, ihr seid so richtig pro und für diejenigen, die einen Adventskalender haben, den kleinen zumindest, ich weiß nicht, wie es beim Großen ist, die bekommen ja diese neue Flasche, die jetzt bei Holy existiert, die man sich auch so käuflich erwerben kann. Gibt nämlich eine schöne Glasflasche, die sieht ganz stylisch aus und kann man auf jeden Fall empfehlen, kann man im Shop auch holen.
Ja, also definitiv. Das Einzige, wo ich sage, also ja, ich mag die auch sehr gerne, aber die hat halt kein Sieb, weißt du?
Ja.
Da muss man es einfach mal, also ich habe es getestet, wie man es am sinnvollsten macht. Geht ganz gut, wenn man es mal 5 Minuten stehen lässt, dann löst sich das auch irgendwann auf.
Genau. Ja. Also, RETTERVIEW unterstützen, Holy kaufen und dann packt ihr immer was rein, sodass der Podcast immer kostenlos bleibt. Und
freut euch auf Ende Dezember, weil dann können wir offiziell sagen, was da kommt. Weil
auch
das
noch.
Ist, ja. Oh Gott. Aber erstmal kommt ja Weihnachten, da muss ich auch arbeiten, glaube ich, einen Tag. Nee, eine Nacht.
Ich hab einen Tag so. Irgendwann so zu Weihnachten.
Irgendwas habe ich da gewonnen.
Genau.
Aber das ist auch okay. Und dann, ja, und dann eine Folge und zack, haben wir 2025.
Richtig. So, Mike.
Wahnsinn.
Ab zum nächsten Thema. Kurze Pause. Bis gleich.
Also unser Tisch ist immer noch voll mit Süßigkeiten. Wir sind immer noch dabei. Aber ich finde, wir haben ein sehr herausforderndes Thema. Also für mich ist es immer sehr herausfordernd. Erste Hilfe am Kind. Und ich habe in den letzten Wochen damit immer schon so ein bisschen genervt mit dem Thema. Also ich würde das gerne mal machen, weil für mich auch die Grundlage dann ist, ich muss mich mal wieder damit richtig beschäftigen.
Ja.
Weil es einfach Unterschiede gibt. Es gibt die Erste Hilfe, den Erste-Hilfe-Kursen, was man in 8 bis 16 Stunden erlernen kann. Und dann kommen wir ins Spiel, die ja natürlich irgendwelche Algorithmen haben und Dinge nochmal anders machen. Ne? Und das ist dann schon spannend.
Ich glaube, die 8 bis 16 gibt es nicht mehr, nur noch 8.
Aber ja, okay. Ja,
genau, ja. Und bevor wir die Erste-Hilfe-Ausbildung auf uns zutreten, ja.
Und habe in der Vorbereitung dann die Idee gehabt, hey, wir kennen doch da jemanden von den Messen, die macht das ganz exzessiv. Also gerade, die macht ganz viel, wirbt dafür, dass sie ihre Kurse gerade eben Erste Hilfe am Kind macht. Und die habe ich angeschrieben und da kam sofort, klar, natürlich, ich helfe euch, gar kein Thema. Und die Nane, ja, die werden wir auch noch demnächst mal ein bisschen hören.
Ja, ich bin Nane Nomene Hansen. Ich komme aus Nordfriesland. Das liegt im wunderschönen, echten Norden an der dänischen Grenze. Und ich bin gelernte medizinische Fachangestellte, habe meine Umschulung vor 3 Jahren zur Rettungssanitäterin gemacht, bin seitdem auch aktiv im Rettungsdienst tätig, habe einen 3-jährigen Sohn, fast 3 Jahre alt in ein paar Tagen und biete seit 5 Jahren auf selbstständiger Basis Erste-Hilfe-Kurse an und seit 3,5 Jahren auch Erste-Hilfe am Kind.
Na, da haben wir noch eine Expertin, die auch noch an ihrem eigenen Kind das Ganze üben kann. Das ist doch super.
Aber ja. Es ist immer wieder ein spannendes Thema und man kriegt so viele Nachfragen und ja, man muss auch immer wieder mal kurz mal umdenken, auch als Rettungskraft, auch als auch in der Klinik, als Pflegefachkraft, muss man schon mal kurz umdenken, wenn auf einmal so ein Kind eben der Patient ist.
Oh, der erste Spruch ist sowieso, den man immer, oder der prägt sich wirklich ein, ne? Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Richtig. Das erleben wir vor allen Dingen im Rettungsdienst immer, wenn wir doch mal Medikamente zusammen mit Doc oder sowas geben müssen oder auch selbst geben, na, die metabolisieren das Ganze ja ganz anders. Ne? Mhm. Einerseits brauchst du manchmal sogar mehr als bei den Erwachsenen oder eben auch deutlich weniger. Ne? Je nach Alter, je nach Kilogramm Körpergewicht und da geht schon einiges. Aber wie sieht es denn in der ersten Hilfe aus? Darum mussten wir uns heute auch mal ein bisschen beschäftigen.
Und gerade sind ja da für diese Kurse, also für diese Erste-Hilfe-Maßnahmen, immer ganz, ganz, ganz spezielle oder vielfältige Zielgruppen, ne? Logisch, Eltern. Mhm. Aber dann natürlich auch die Kinder, die werden ja betreut, die werden unterrichtet, also Erzieher, Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, LehrerInnen und so weiter und so fort. Ist eine ganze Menge dabei. Sporttrainer oder Übungsleiter für sämtliche Sportarten, was es so alles gibt, wo man sich überall Verletzungen zuziehen kann oder erkranken kann. Das Spektrum ist riesig, beziehungsweise die Zielgruppe ist riesig und habe immer noch das Gefühl, dass das leider auch so ein bisschen, tja, so underrated ist. Also das wird gar nicht so wahrgenommen, dass es das so exzessiv gibt. Ich durfte mal im Fußballverband hier so eine Schulung machen für so typische Sportverletzungen und glaub mal, wie oft die Nachfrage kommt, wann darf ich eigentlich das Eispray einsetzen? Von irgendeinem Trainer. Ich sage, bitte gar nicht.
Genau, so, so eine Dose genommen, hätte erstmal gegen den Kopf geworfen.
Ja, ja. Schmeiß weg.
Genau.
Nee, wie war teuer, musste ich ja extra, nein, schmeiß weg. Das ist Quatsch.
Ja,
das habe ich auch immer so gesagt.
Richtig, und die meisten TeilnehmerInnen, die wir in Erste-Hilfe-Kurse am Kind haben, die sind tatsächlich erst da, nachdem schon mal was passiert ist oder nachdem wirklich dieses Thema ja massiv aufkam, weil ein Kind erkrankt ist, weil sie damit im Krankenhaus waren, weil sie beim Hausarzt waren und das unterschätzt haben und erst dann draufkommen. Aber warum wir da nicht schon in den Schulen beispielsweise anfangen, Erste-Hilfe eben auch für das Kindesalter eben zu streuen oder in Elternabende das mal forcieren, bewerben und sagen, hey, habt ihr eigentlich schon Erste-Hilfe am Kind-Kurs? Ich meine, habt ihr so einen kleinen Stöpsel hier zu Hause, das ist nochmal ganz gut, sowas mit zu besuchen und es natürlich auch mit zu fördern, weil wenn es um unsere Kleinsten geht, na, da werden wir als Eltern dann ja auch immer ein bisschen nervöser.
Das stimmt und das merkst du ja auch immer. Ne? Also du hast ja bei diesen Einsätzen, ich glaube, das haben wir schon unzählige Male gesagt, auch in diesem Podcast-Format, bei Kindereinsätzen hast du in der Regel immer noch ein, zwei Patienten dazu, nämlich die Eltern.
Ja.
Um die du dich irgendwie kümmern musst.
Manchmal weiß ich auch nicht, wen ich eher behandeln muss, ja, die Eltern oder die Kinder. Ja.
Und ich glaube, es ist ja offensichtlich, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sein können. Denn allein Anatomie, Physiologie, also Proportionen, Körper-Kopf-Geschichten, ne? Wärmeverlustgebiete, also dass ja. gerade bei den ganz und den kleinsten der Kindern die meiste Wärme einfach über den Kopf verloren geht, weshalb solche Kinder enorm schnell auskühlen können. Bestes Beispiel, es war nicht bei uns in der Region, aber ich habe darüber einen Fachartikel gelesen, dass es ein Säugling, es hat überlebt, aber es musste auf eine Intensivstation, weil ein Haus gebrannt hat. Und Familien wurden alle evakuiert und Mama und Papa haben darauf bestanden, das Kind muss hier angezogen werden. Und leider hat die Feuerwehr die aber dann rausgezogen. Ich kann es verstehen, Gefahr im Verzug. Aber das Kind hatte über einen relativ großen Zeitraum eben keine Kopfbedeckung. Und es war verdammt kalt draußen. So, irgendwann kam es zu einer massiven Hypothermie mit Bewusstseinsverlust und so weiter. Und das, ja, dem Kind geht es heute gut. Aber der Fachartikel war dann durchaus spannend, weil auch die Rettungsdienste das erst sehr spät mitgekriegt haben. Weil man geht ja, ach, das Kind schläft endlich und so weiter. Es war mitten in der Nacht, also es war so ein bisschen Rattenschwanz auch für alle Beteiligten. Es ist alles gut ausgegangen, aber das meine ich. Und das ist so, es kann kein kleiner Erwachsener sein. Man muss auf, doch schon auf einige Dinge achten. Und man darf sich einfach nicht wundern, wenn auf einmal gesagt wird, ach, der Lütte hat jetzt nur 100er oder 120er Herzfrequenz, das ist völlig normal. Das ist deren Bedarfsfrequenz, die brauchen die.
Manchmal in den Übergaben, das war auch letztlich, habe ich glaube ich in der Kindernotaufnahme auch gehört, 2 Jahre alt. Und da sagt der Kollege, ja, das Kind ist tachykard, können uns auch nicht ausmalen, warum und genau das gleiche. Dann so mit so einer 115er, 120er Herzfrequenz, da sagt, Junge, niedlich, also süß wahrscheinlich gerade, aber der war wahrscheinlich in seinem Erwachsenenfilm drinne und hatte halt 120 als Tachykardie.
Ja.
Ja. Ne?
Und was jetzt eigentlich so eine, was diese Erste-Hilfe-Kurse am Kind eigentlich so richtig besonders macht, dafür hat Nane auch nochmal einen ganz kurzen Einblick.
Realitätsnahes Arbeiten, realitätsnahe Geschichten aus eigener Erfahrung durch meinen eigenen Sohn, der kleine Räuber oder alias auch hier zu Hause die wilde Hilde genannt wird. Ein ganz, ganz toller, starker Charakter, der aber auch viel einfach fordert, wo ich aber super dankbar für bin. Und gerade das eben, ich in den letzten 3 Jahren, fast 3 Jahren, wo mein Sohn jetzt alt ist, ich ihnen super viel Dankbarkeit einfach nur geben kann, um meine Kurse so zu machen, wie sie sind, lebendig, realitätsnah gebunden und einfach viele, viele Situationen den Teilnehmern mitgeben kann, wie welche Situationen sein könnten und dass sie trotzdem von Kind zu Kind immer wieder abwägen, weil nicht nur jedes Kind ist individuell, sondern auch jeder Notfall. Und das ist einfach das, was ich aus meiner persönlichen eigenen Erfahrung mit meinem Sohn, gegebenenfalls aber auch noch mit 13 Neffen und Nichten, die ich habe, mitgeben kann. Zusätzlich aber auch, klar, die Erfahrung aus dem Rettungsdienst, wenn hier und dort doch mal ein paar Kindernotfälle bisher waren.
Ich würde mal sagen, das ist eine ganz große...
Also für die Nähe zu Dänemark, fruchtbarer Boden da. Ne?
Ja, da ist auf jeden Fall einiges los.
Aber gut finde ich auch die wilde Hilde.
Ja, also da wird es zu Weihnachten auf jeden Fall sehr voll und gut, dass sie danach haben. Die wilde Hilde.
Aber ich glaube, genau das macht es. Ne? Also Erfahrungen, eigene Erfahrungen und so weiter, die einfach so explizit für solche Kurse sind gerade. Und um auf die Zielgruppe da zu kommen, für mich sind immer so die eigentlichen Zielgruppe werdende Eltern.
Ja.
Das ist das Ideale, die jetzt das erste Mal ein Kind bekommen, die also in der Regel keine Ahnung davon haben.
Ja.
Oh. Dann ist natürlich elementar, dass da jemand ist, der auch Erfahrung schon hat mit Kindern vor allem und Kinderärzte Hilfe.
Ja, aber stell dir mal vor, einfach so ein Kind fällt vom Klettergerüst und verliert halt das Bewusstsein. Und dann stehen ja die meisten da und sagen so, ach du Schande, das Kind fasse ich nicht an, weil es ist ja ein Kind. Und gerade solche Kurse sollen ja vorbereiten darauf, dass man natürlich auch am Kind erste Hilfe leisten muss, ja, und sollte. Und da auch keine Angst haben muss. Auch ein Kind hält schon viel aus.
Ja, ne? Definitiv.
Natürlich, aber es gibt anatomische Unterschiede. Und da kann man auch mal ganz kurz drüber reden. Du bist ja schon richtig drüber geflogen. Hast ja schon gespoilert quasi. Ne? Wir haben ja dieses, was du schon sagtest, dass das die Oberfläche zum Beispiel, die ja viel kleiner ist und dementsprechend prozentual schneller auskühlen kann, also angegriffen werden kann bei Auskühlung, aber auch Verbrennungen, ja. Ne? Thermischen Schäden zum Beispiel, kommen wir nachher nochmal drauf, was man da auf jeden Fall machen sollte. Wie gesagt, Kinder metabolisieren anders. Das Gehirn ist auch noch nicht ausgereift. Auch da muss man noch viel drauf achten. Der Cortex zum Beispiel, die Hirnrinde quasi, die ist da noch gar nicht ausgeprägt, prägt sich ja meistens auch erst ab dem 14. Lebensjahr so richtig aus, wenn es dann um Vernunft und Ähnliches geht und viele andere Sachen. Also da kann man schon massive Unterschiede sehen und natürlich auch die persönliche psychische Entwicklung eines Kindes. Ne? Ist natürlich nochmal ganz anders als eben bei Erwachsenen. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Und genau, was da in Sachen Physiologie dazu kommt, ist einfach, dass kleine Kinder generell viel höhere Atemfrequenz haben. Ne, die atmen einfach so ihre 25 Minuten und auch mal 30 Mal die Minute. Das ist halt völlig normal, weil die einfach nicht das Volumen so einziehen können, was sie eigentlich bräuchten. Und deswegen wird es natürlich über die Geschwindigkeit der Atemzüge geregelt. Auch der Herzschlag, gerade eben angewähnt, ne, ist ein deutlich höher als beim Erwachsenen. Mitunter einfach sind 120, 140 Schläge die Minute bei den Kleinsten. Ganz normal und völlig auch im Schlaf, gar keine Seltenheit. Spannend ist da auch so ein bisschen das Skelettsystem zu betrachten, denn Knochen befinden sich im Wachstum. Knochen sind noch nicht so ausgeprägt, ausgebildet, wie sie bei uns erwachsen sind. Das heißt, sie sind ein bisschen weicher, sie sind flexibler. Da gibt es auch eine ganz spannende Fraktur, die ich selbst auch mal mitgemacht habe, die sogenannte Grünholzfraktur.
Ja.
Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und ganz entscheidender Faktor und das ist auch einhergehend so mit den Themen, die wir jetzt auch hier durchgehen, sind die Atemwege der Babys oder der Kinder, Kleinkinder und Babys. Die sind nämlich deutlich enger, deutlich kürzer und wesentlich anfälliger dadurch eben für Verlegungen, das heißt Verschlucken, Murmel, irgendein Essen, was nicht ordentlich gekaut worden ist und so weiter. Das ploppt dann nach hinten und dann kann man mal sehen, wie schnell so ein Kind blau wird. Und das ist nicht ohne. Da reden wir von einem ganz wenigen Sekunden, dann kommt kein Sauerstoff mehr durch und so ein Baby wird blau.
Ja, und da reden wir heute auch noch über die Erkrankung Pseudokrupp zum Beispiel. Genau. So ein Kruppanfall, jetzt gerade in der Jahreszeit ja immer wieder dran und auch dahingehend wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, finde ich gar nicht so schlecht. Für unsere Fachidioten, sage ich jetzt mal, also wir als Rettungsdienstler und ähnliches, ne, die einen Puls und einen Blutdruck messen, wir haben es ja gerade schon angesagt, ne, aber der Herzschlag ist natürlich schneller bei Kindern und der Blutdruck relativ niedrig. Ne? Nicht mal, dass man da erschreckt und dann plötzlich mal sein Erwachsenengerät an einen Jugendlichen oder ein Kind anbaut und sich sagt, warum ist mein Kind hier immer hypoton? Das geht ja gar nicht, um Gottes Willen, das Gerät schlägt aus. Das ist normal. Ne?
Um da jetzt so ein bisschen eine Brücke zu bauen zu den einzelnen Themen, haben wir uns jetzt mal vorgenommen, wir spitzen das Ganze nicht zu bis zur ultimativen Eskalation, sondern wir beginnen mal direkt mit der Eskalation. Einmal dieses ja, gefürchtete Thema eigentlich.
Genau, einmal gleich Worst Case reinhauen.
Genau, die Reanimation. Und ja, im Endeffekt haben wir so ein bisschen schon so einige Ursachen indirekt ja genannt. Reanimation, also Herz-Kreislauf-Stillstand bei Kleinkindern und bei Säuglingen, hat in der Regel immer irgendeine Atemwegsproblematik als Ursache.
Mhm.
Es gibt Ausnahmen, logisch, ne? Da ist es was Kardiales, also was oft eigentlich was Angeborenes mit Merzen oder eben toxische Sachen, aber in aller Regel sind es Atemwegsprobleme. Das heißt, das Kind kriegt keine Luft mehr oder stellt das Schnaufen aufgrund Atemwegsverlegung und so weiter ein. Und relativ schnell wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und auch dann relativ schnell hört das Herz auf zu schlagen.
Wir erklären euch jetzt Schritt für Schritt so ein bisschen, wie ihr vorgeht beim Kind. Das ist eigentlich nicht viel anders als beim Erwachsenen. Es unterscheidet sich aber in so ein kleinen, zwei kleinen Nuancen. Also erstmal überprüft ihr natürlich das Bewusstsein und die Atmung. Ne? Also ansprechen, laut schütteln vielleicht auch. Ne? Und nicht so doll schütteln natürlich bei Babys, das kennt ihr, aber ihr wisst ja ganz genau, was wir meinen. Vielleicht auch mal in die Atemwege reingucken, inspizieren, macht man bei Erwachsenen meistens ja nicht mehr, aber ich finde es schon gar nicht schlecht, da mal hinzugucken, vielleicht auch, was liegt neben dem Kind. Ja, wo ist es gerade dort bewusstlos geworden, wenn es denn bewusstlos ist? Ja, hat es da irgendwas eingenommen? Also und da vielleicht auch versuchen, wenn ihr denkt, da ist irgendwas drin, was den Atemweg verlegt, da reden wir auch noch gleich drüber, mit kräftigen Armschlägen auf dem zwischen den Schulterblättern und so weiter.
Genau, da reden wir gleich drüber. Ja. Jetzt ist es ja so, man kennt das ja aus den normalen Erste-Hilfe-Kursen, man geht hin, genau, wie du sagst, ne, rüttelt, rückt an, ob keine Atmung, also Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und da haben wir beim Erwachsenen ganz einfach den Rhythmus 30 zu 2.
Ja, aber bevor ihr das macht, dann muss ich gleich erst den Notruf wählen.
Ja.
Absolut.
Sonst, kommt ihr nicht mehr dazu. Was?
Ich sag Schritt für Schritt. Ach da so. Steht Schritt 2, ruf den Notruf.
Ja.
Der hast du noch nicht gemacht.
Ach, scheiß auf Notruf. Gut, der Ersthelfer braucht keinen Rettungsdienst. Genau. Okay, genau. Habt ihr das denn festgestellt? Dann ganz wichtig, setzt den Notruf ab 112, sagt, was los ist, wo ihr seid vor allem. Und dann kann auch professionelle Hilfe kommen. So, kommen wir dann eigentlich zum Eigentlichen, zu der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das ist einfach so beim Erwachsenen, man kennt es, ne? So dieser Usus, 30 zu 2, also 30 Mal Herzdruckmassage. Und zweimal beatmen. Das ist bei Kleinkindern, Säuglingen natürlich anders. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und vor allem geht man da vom Schema so ein bisschen weg. Denn man beginnt mit dem Beatmen. Und man beginnt jetzt nicht irgendwie mit zwei Beatmungen, sondern man nennt es einfach 5 Initialbeatmungen. Das heißt, wie schon erwähnt, weil einfach die Hauptursache eine Hypoxie, also eine Sauerstoffunterversorgung ist, kann man sogar schon gar nicht mal so selten mit diesen 5 Atemspenden das Kind wiederholen. Mhm. Ist eigentlich leichter gesagt als getan. Natürlich ist es ein hoher Grad an Überwindung, aber die Durchführung ist doch relativ einfach, denn der Kopf in eine Neutralstellung gebracht. Ich nenne es immer liebevoll die Schnüffelposition.
Bei Säuglingen jetzt.
Bei Säuglingen, genau. Ansonsten wird der Kopf natürlich bei Kleinkindern auch leicht überstreckt. Und dann wird 5-mal eine Atemspende gemacht. Und nach dieser Atemspende, nach diesen 5 Initialbeatmungen, wird nochmal geschaut, ob das Kind vielleicht jetzt atmet. Sollte es nicht der Fall sein, machen wir mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung weiter.
Genau. Und die ist ja eigentlich, wenn ihr total ungeübt seid und euch nicht sicher seid, ist 30 zu 2 immer euer Rhythmus. Aber für Leute, die ja so ein bisschen geschult sind, das könnt ihr jetzt fast schon nach diesem Podcast sagen, nein, aber ihr habt es jetzt gehört, ist es doch empfohlen, auch von der ERC-Leitlinie zu 2 zu 15 beziehungsweise 15 zu 2 zu drücken. Ne? Also quasi die Hälfte an Kompression und trotzdem zweimal beatmen, weil ihr schon gehört habt, es ist wichtiger, hier jetzt gerade eine Atemspende zu machen, weil die Ursache müssen wir ja bekämpfen und das ist eben hier die Hypoxie. Und dementsprechend fangt da an, auch vielleicht 15 zu 2 zu drücken, macht ihr nichts verkehrt, aber wenn ihr euch ganz unsicher seid, 30 zu 2, vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr euch wegen der Atemspende unsicher seid, ja, dann weiter drücken. Ne? Einfach drücken dann, aber nicht aufhören und nicht unsicher werden.
Und was beim Drücken so noch zu beachten ist, und ich denke mal, das kann man sich auch, denke ich mal, herleiten. Es gibt eine Sache, die ist leicht, denn das ist der Ort, das ist der Druckpunkt. Der ist nämlich so wie beim Erwachsenen, Mitte, Brustkorb, fertig. Das kann man sich immer merken. Jetzt ist es so eben bei den Säuglingen, also bis zu einem Jahr, verwendet man für die Druckmassage lediglich 2 Finger. Denn das reicht. Ja, wenn man die Kraft da aufwendet, den Brustkorb um roundabout ein Drittel eindrückt in einer ordentlich zügigen Geschwindigkeit, also auch da 100 bis 120 Mal die Minute.
Ja, völlig ein bisschen schneller, aber ja.
Kann man schneller, aber das kann man sich so merken.
Ich finde das gut, ja.
Merkt genau. Sich gut. Also bitte mit 2 Fingern, weil das reicht völlig aus an der Kraft. Und eben bei Kindern so roundabout 1 bis 8 Jahre reicht es, wenn man eben nur eine Hand verwendet. Mhm. Also auch durchgestreckt Handballen mit dem Brustkorb und dort auch ein Drittel des Brustkorbes eindrücken. Dann aber eben halt, wenn es gut klappt, eben mit 15:2. Also eben auch wichtig, sind da einfach auch diese Atemspenden. Wenn man sich das nicht zutrauen mag, wie Chris gerade auch gesagt hat, logisch, durchdrücken. Drücken, 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 auf keinen Fall aufhören.
Für diejenigen, die weitere Hilfe brauchen, stehen natürlich unsere Leitstellen auch zur Verfügung mit einer Telefonreanimation. Auch für Kinder sind dort die Algorithmen geschalten und da können die Leitstellendisponentinnen und Disponenten auch euch weiterhin beistehen, per Lautsprecher euch den Takt angeben bzw. die Anweisung geben. Denn so eine Kinderreanimation, die ist belastend. Die kann enorm sein, psychisch auch, und dementsprechend ist es wirklich wichtig, konzentriert euch erstmal voll auf diese Reanimation. Einfach durchdrücken, Tunnelblick anmachen, passiert meistens sowieso, und danach könnt ihr euch natürlich nach so einem Ereignis auf jeden Fall Unterstützung holen. Sucht sie euch, verarbeitet das Erlebte, sprecht mit den Leuten. Ist keine Schande, darüber zu reden, weil sowas ist auch für uns Retterinnen und Retter wirklich nicht gerade Alltag und dementsprechend auch immer eine besondere Belastung, wenn es um die Kleinen geht, die Kiddies. Ja.
Total. Und dann ist es ja immer so, also das klassische Fallbeispiel, ich denke mal, das wird auch in den meisten Erste-Hilfe-Kursen genannt, ist ja eben dieses SIDS, ne? Also Sudden Infant Death Syndrome, ja, genau. Heißt also plötzlicher Kindstod, genau, auf gut Deutsch, was zum Glück relativ selten vorkommt. Aber es kommt einfach vor, dass Kinder aus einer bis heute immer noch unbekannten Ursache einfach das Atmen einstellen. Ja. In der Regel nachts, während des Schlafes. Und ja, manchmal bekommt man es einfach mit. Es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Techniken. Es gibt ja Sensormatratzen und so weiter und so fort. Es gibt Babyfone, die können Atmungen erkennen und hauen dann einen Alarm raus auf das Smartphone quasi, dass da das Kind vielleicht nicht mehr atmet. Ganz tolle Technik. Also ich sage auch jedem, bitte gebt die 30, 40 Euro mehr aus für genau so eine Technik. Mhm. Das hat jetzt auch nichts mit Hypochondrie oder übermäßiger Angst zu tun, sondern ich finde, das ist auch nochmal ein Stück weit Sicherheit, weil die Dinger funktionieren echt gut.
Ja.
Und das ist aber immer so das klassische Fallbeispiel. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt wirklich in eine Situation kommt, wo man sein eigenes Kind reanimieren muss. Das ist psychische Ausnahmesituation, das ist, glaube ich, noch irgendwie eine nette Umschreibung des Ganzen. Das macht noch ganz hier andere Dinge mit einem. aber genauso macht es natürlich auch was mit dann uns, ja, uns vom Rettungsdienst. Weil wir kommen da rein in die Situation, erleben eben eine ja völlig aufgelöste Familie und müssen dann ganz kurz mal durchatmen, Kopf bewahren und loslegen und helfen.
Ja, richtig. Das typische weitere Fallbeispiel bei uns im Norden, hier ist zum Beispiel auch das Kind am Strand, ne? Also Ertrinkungstod leider auch gehabt, schon öfter hier in Rostock, und dementsprechend kennen wir uns da leider ein bisschen aus, was das angeht. Möchte man immer nicht haben, aber es wird oft auch wieder mal nicht oder unterschätzt, wie Wasser sein kann, auch für Kinder und vor allen Dingen auch für Kleinkinder. Einfach so allein im Wasser spielen lassen, naja, Mama und Papa sind schon 5 Meter weit weg, das sollte schon reichen, um zu beobachten, bitte nicht.
Ne? Da reicht, also bitte, da reicht ein Atemzug mit Wasser aus.
Ja, genau, richtig. Ne? Und manchmal wird auch unterschätzt, wenn ein Kind Wasser geschluckt hat.
Ja, ja, ja.
Das ist auch immer noch so ein Problem, da kommen wir noch zur Atmung dazu. Gut, gehen wir mal weg von dem hoch eskalierten, schlimmsten Worst-Case-Szenario, muss man einfach sagen, zu einer typischen Erkrankung, die gerade jetzt in den Wintermonaten häufiger vorkommt, Pseudogrupp. Ja, da haben wir Symptome wie zum Beispiel so ein bellender Husten. Das sind ja auf jeden Fall immer die typischen Anzeichen für Pseudogrupp. Ja, das Kind zeigt auch an eine Atemnot, hat ein pfeifendes Geräusch beim Einatmen, nennen wir zum Beispiel den sogenannten Stridor. Fieber könnte das eben auch haben, das ist ja auch eine Infektkrankheit. Na, und es ist so ein bisschen heiser beim Reden schon. Ja?
Richtig.
Das merkt man richtig, ja.
Da braucht man dann auch bei dem Stridor auch kein Stethoskop, das hört man
man wirklich so, ja.
Ist so. Dieser bellende Husten ist auch einzigartig, ne? Ja. Also das hört man sofort, jupp, alles klar, wir wissen Bescheid.
Richtig, ne? Und Schuld daran ist eine Virusinfektion. Ja? Also da sind so Para-Influenza-Viren heißen die ja, daran schuld. Die sorgen dann dafür, dass hier der Kehlkopf ein bisschen mit unter anschwillt und die Atemwege eben dann eben bedeckt werden. Seltener kann es auch mit anderen Viren, RSV-Virus, Influenza-Viren zum Beispiel, den Adenoviren zusammenhängen, und diese Schleimhäute im Bereich des Kehlkopfs, die sind halt auch, da ist noch nicht viel Fläche dabei. Das ist ja diese anatomische Problematik. Für uns Erwachsene wäre so ein Pseudokrupp-Anfall oder ein Krupp-Anfall jetzt nicht so schlimm und nicht so lebensgefährlich. Na, aber für ein Kind kann das richtig, richtig schlimm werden, wenn man da nicht gegen vorgeht. Ne?
Genau. Und ja, die Erste-Hilfe-Maßnahmen, und das ist jetzt wirklich immer so dieses, was bringt man den Leuten bei, steht auch immer quasi, glaube ich, als allererster Stichpunkt jede Erste-Hilfe-Maßnahme, Ruhe bewahren. Ja. Und ja, sagt sich so leicht, aber es ist einfach das A und O. Ruhe bewahren, Überblick verschaffen.
Ja.
Weil A, eure Panik überträgt sich auch auf das Kind. Also die Panik der Eltern, Panik Angehörige oder eben der Ersthelfer. Glaubt man gar nicht, wie aufnahmefähig Kinder trotzdem noch sind, auch wenn sie jetzt in einer schlimmen Situation sind. Dann frische Luft. Also ich habe schon ganz oft erlebt, wenn wir dazugekommen sind, dass die Eltern mit den Kindern einfach auf dem Balkon, auf die Terrasse irgendwo rausgegangen sind, jetzt gerade in den kalten Monaten. Und wir kommen an und eigentlich ist alles gut. Weil eben genau das hilft. Es hilft frische, kühle Luft.
Ja.
Das ist das A und O.
Ja.
Ich habe es auch gar nicht so lange her hier in Rostock erlebt, dass sich ein Papa mit dem Kind so in seiner Verzweiflung vor den offenen Kühlschrank gesetzt hat. Das hat zumindest erstmal ein bisschen geholfen. Jetzt noch nicht alles weg.
Effekt auf jeden Fall.
Genau. Ja. Dachte ich, hey, intuitiv, krass, gute Maßnahme. Also definitiv, das hat erstmal geholfen. Ich
kenne das zum Beispiel auch, dass man ins Badezimmer geht, die Dusche anmacht, so mit Warmwasser, damit das so ein bisschen kondensiert alles und sich dann ins Fenster setzt, sodass du quasi die kühle Luft von draußen hast, aber auch die Feuchte von innen und man dann quasi diese feuchte Luft eben mit einatmen lässt. Mhm. Ne? Anders wäre zum Beispiel auch ein Luftbefeuchter oder beziehungsweise ein Inhalator mit NaCl immer gar nicht so schlecht.
Wenn man den gerade parat hat, definitiv
kann man sowas machen. Ne?
Ja. Wie beim Erwachsenen eigentlich auch, immer schon darauf an, dass das Kind aufrecht ist. Ne? Also Kopf hoch, am besten sitzende Position oder eben einfach getragen, dass der Kopf oben ist. Denn so wird das Atmen einfach erleichtert. Gerade bei Kindern, Kleinkindern, ist es auch immer wichtig, dass die Schleimhäute feucht bleiben. Mhm. Das macht man am besten, ja, wirklich mit Trinken anbieten. Also wenn das Kind jetzt gerade nicht in einem fetten Pseudokruppanfall ist und jetzt mal eine Hustenpause einlegt, kann man dem Kind ruhig was zu trinken anbieten. Nicht unfassbar viel, aber so ein paar Schlucke. Mhm. Dass einfach so ein bisschen Feuchtigkeit an die Schleimhäute rankommt. Bekommt man das Ganze einfach nicht in den Griff. Man sagt jetzt, okay, man kann oder man sollte definitiv drüber nachdenken, eine Notaufnahme aufzusuchen oder eben den Kinderarzt. Kriegt man das Ganze jetzt aber nicht in den Griff, kann man auf jeden Fall oder sollte man dann auch auf jeden Fall den Notruf absetzen. Gerade wenn die Symptome so schwerwiegend sind oder einfach sich auch noch schnell verschlechtern, dann 112 anrufen, dann kommen wir.
Ich kenne einige Eltern, die erzählen dann, wenn sie uns rufen, dass sie dann sagt, naja, sie haben das jetzt schon seit 1-2 Wochen oder einer Woche gut im Griff gehabt. Das heißt, es ist nicht immer eine Notaufnahme erforderlich, weil du es gerade so gedacht hast. Also man muss immer mit einer Notaufnahme. Der Hausarzt kann da auch schon helfen, ne, mit zum Beispiel so Cortisonzäpfchen und ähnliches, die man dann geben könnte. Aber eben diese Maßnahmen, die wir gerade schon erzählt haben mit der Feucht und so, das hilft oft auch schon. Ne? Aber klar, wenn es dann anfängt mit so einfallender Atmung und so weiter, dann bitte dringend den Rettungsdienst rufen. Und dann kommen wir natürlich auch und über die Maßnahmen reden wir auch gleich noch, damit unsere Fachkolleginnen und Kollegen da noch mal ein bisschen was haben von dem Podcast. Aber ja, das sind so die einfachsten Sachen. Pseudokopf, das klingt wirklich bedrohlich. Und manche Eltern, die das noch nie gehört, gesehen haben, die sind auch wirklich panisch und denken sich so, was geht denn jetzt hier ab?
Ja. Mhm. Aber es erinnert mich wirklich an einen Einsatz, wo die Eltern unbewusst alles richtig gemacht haben. Mhm. Pseudokopf Atemnot gemeldet und das macht ja schon so ein bisschen flaues Gefühl im Bäuchlein, wenn man da hinfährt.
Ja.
Und jetzt stellt ihr einfach die Situation vor, weil die war wunderschön in meinen Augen. Wir kommen dahin. Papa war mit dem einjährigen Kind, glaube ich, anderthalb, auf der Terrasse. Es ging ihm gut. Hat gelächelt, als das blaues Licht, es war nachts, hat gelächelt, blaues Licht, yippie. Und Notarzt brauchte noch 5-6 Minuten. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich ein bisschen geschaut. Ich habe mich dann mit dem Kind auf die Couch gesetzt und Feuerwehr gespielt und Feuerwehrbuch geguckt.
Ja.
Und nebenbei hat mein Kollege so heimlich so ein Pulsoxi mal an den Fuß gebastelt, damit wir das im Blick haben. Und es war nichts mehr. Also es war nichts mehr zu behandeln. Und dann kam der Notarzt rein und hat mich wirklich erstmal entgeistert. Ist das euer Ernst? So, ja. Ja. Alles gut. Aber ehrlich, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht mal auf dem Schirm. Also
wir wollten Notarzt sowieso untersuchen. Hast, meinst du,
ja, so schnell kam ich jetzt nicht hinterher. Ne? Da denke ich mir so, nö, ehrlich, wieso, ist doch super. Das Kind spielt mit mir, ist doch fein.
Richtig, ne? Der Arzt kann dann nochmal sein Ding machen, kann dann nochmal nebenbei
aufklären.
Heutzutage und so weiter. Würde man jetzt, um mal auf die rettungsdienstlichen Maßnahmen einzugehen, ist es ja wirklich so, erstmal gucken wurde da was verschluckt, wenn nicht, dann kann man eben in die Sache reingehen, dass man hier möglicherweise auch Epinephrin vernebelt, wenn es jetzt wirklich massiv ist. Da reden wir jetzt bei unseren SAAs zum Beispiel immer auch von 2 Milligramm, die mit 2 Milliliter Nazel dann schön vermengt werden und dann eben schön vernebeln lassen. So bei 6 bis 8 Litern ist bei so einer Inhalationsmaske immer ganz gut gesehen. Und das kann man tatsächlich nach 10 Minuten nochmal repetitiv anwenden, wenn man jetzt im RTW weiterfährt, wenn es dahingehend nicht besser wird. Das ist eigentlich so die einzige Maßnahme, die man großartig bei Bronchialobstruktion mit AB-Problemen bei Kindern macht und dahingehend auch wirkt. Bitte aber die Kontraindikation beachten, dass man da möglicherweise, jetzt muss ich nochmal ganz kurz tatsächlich selbst reingucken.
Adrenalin gibt es so gut wie gar keine.
Es gibt keine.
Wenn die Indikation gestellt wird.
Genau, ja. Aber trotzdem würde ich den Kreislauf immer ein bisschen beobachten.
Auf jeden Fall.
Das kann ja natürlich auch Tachykardien auslösen und denk dran, der Herzschlag deines Kindes ist ja mal ein bisschen schneller. Ja, aber dahingehend finde ich schon eine Kontraindikation ist schon, wenn ich da eine massive Tachykardie habe, dann würde ich da nicht unbedingt so voll drauf gehen. Aber irgendwie kriegt das Kind auch keine Luft.
Genau.
Also bei einfach vitaler gucken, Gefährdung erstmal.
Wenn man darüber nachdenkt, wie Adrenalin einfach wirkt, klar, das ist ein Vasokonstriktor, aber eben auch ein Bronchodilatator, also macht die Bronchien weit und das hilft einfach in dem Moment. Und da muss man da auch, Güterabwägung ist halt das falsche Wort, aber ein bisschen Symptomabwägung betreiben, was rettet jetzt gerade. Ne?
Genau, und was sorgt dafür, dass das Kind zum Beispiel aufgeregt ist und eine Tachykardie eben auslöst,
genau,
dass das Kind keine Luft bekommt. Jetzt haben wir es endlich. Gut, genau. Sammy, auch mal wieder nachgedacht.
Ja. Deswegen bin ich Praxisanleiter geworden.
Ja, ist auch toll. Demnächst sehen Sie das auch bei mir vielleicht.
Tut mir leid.
Von der Obstruktion, Mike, ins Ersticken.
Ja.
Auch ein Horrorszenario. Kind, Bockwurst, na, verschluckt oder wie du so schon sagtest, Murmeln.
Bonbon, whatever.
Ja, genau. Vor allen Dingen, und ich sehe es immer wieder, ne, so in den ersten 6 bis 8 Monaten eines Kindes, wie Eltern schon anfangen, den Kindern irgendwas zu geben, was sie runterschlucken können. Gerade diese Säuglinge, diese Kiddies, die haben einen enormen Saugreflex. Nur mal den Finger schon in den Mund reinstecken, das wollen die alles ansaugen und die saugen das so stark hinter, dass sie es sehr, sehr schnell in ihren Kehlkopf bekommen, in die Luftröhre. Und deswegen sagt man ja auch, gerade bei den Kindern, bitte nichts großartig an Spielzeug, an Kleinspielzeug irgendwie reingeben. Ich sehe das leider immer wieder mal in irgendwelchen Kinderspielzimmern, was da alles rumliegt. Boah.
Und man glaubt gar nicht, ich habe es selber erlebt, wie unfassbar schnell blau so ein Kind werden kann.
Ja.
Also so schnell, dass das Kind einfach was zu sich genommen, verschluckt und auf einmal, bupp, blau.
Ja.
Und nichts mehr, Augen wurden immer größer und dann, ups, und dann wurde das einmal dazwischen gehauen und dann wirklich mit der einfachen Erste Hilfe relativ schnell zum Glück gerettet. Aber ich hatte ganz kurz Bammel in der Nummer, ups.
Ja.
Sachen gibt's. Auf einmal war's da. Also, Kind verschluckt was, ist am Ersticken, wird also relativ schnell blau. Dann ist es wirklich bei Babys unter einem Jahr das Kind so, so kopfüber auf den Unterarm zu nehmen. So habe ich es immer gemacht. Das heißt immer, so oft habe ich es auch nicht, aber so würde ich es mal.
Bäuchlings auf den Arm.
Bäuchlings auf den Arm, genau. Und dann wirklich 5 Schläge zwischen die Schulterblättern. Sollte das nicht klappen, dann 5 Thorax- oder 5 Brustkompressionen.
Und wir reden hier jetzt nicht von Bäuerchenschlägen.
Nee, ja, das wir reden ist schon davon von etwas, auch Überwindungspotenzial, ohne Frage. Aber man muss da schon mal ein bisschen zuhauen.
Genau.
Ganz kurz, wenn das Stück rausfällt, das Kind wieder rosig wird und dann schreit und euch böse ist, weil ihr es gehauen habt, shit happens.
Passiert einfach.
Genau.
Ja, das hat euch ja quasi dazu gezwungen, dies zu tun. Ja.
Genau, wichtig ist ganz kurz, Schulterblätter, dann drehen, 5 Brustkompressionen, das immer im Wechsel, ganz, ganz wichtig, Kopf des Babys muss hier niedrig gehalten werden, weil wir irgendwie mit der Schwerkraft gehen wollen.
Na klar, ja, also immer ein bisschen nach unten halten, schräg nach unten, ne, damit aus rausfischt. Alles rauskommen, was keine Miete zahlt. Bei Elternkindern kann man tatsächlich schon den Heimlich-Handgriff dann anwenden, wenn das mit den Schlägen zwischen den Schulterblättern nicht klappt oder so eine Bauchstöße machen, also nicht reinboxen, ne, aber schon von vorne eben reindrücken. Da kniet man hinter dem Kind, ja, fest halt einfach die Taille und führt eben so eine schnellen, kräftigen Druckstöße nach innen, oben aus. Also man drückt quasi in den Bauch rein nach oben. Na, so quasi, als wenn man unter die Rippen rein
unter den
drücken möchte.
Xiphoideus heißt das, glaube ich.
Genau. Ich dachte mir, wir packen das. Wir reden jetzt ja noch in Fachwörtern, ja.
Ja, okay, das ist der, wie heißt das, Schwertfortsatz? Nee.
Ja,
doch, Schwertfortsatz.
Genau,
ne?
Richtig.
Ne? Ja,
aber da
Thorax.
So unten so rein. Ne?
Ja, und, unten so rein. Unten
so in den Brustkorb, in die Lunge, nach oben, durch den Hals durch und einmal raus winken, bitte. Dann habt ihr es geschafft.
Genau. Herrlich. Erste Hilfe macht Spaß, wir zeigen wie.
Ist so. Na, also wir gehen hier gerade schon vollen Erste Hilfe am Kindkurs eigentlich durch. Ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffen möchtest, Mike. Hier stehen noch so viele Besonderheiten drin und Nane hat auch noch nichts gesagt.
Nane sagt aber demnächst mal wieder was. Von daher, Ich wollte gerade, im Kurs war jetzt so, habt ihr noch Fragen? Wollte ich gerade fragen. Habt ihr noch Fragen?
Nö, Mike, wir können mal weitermachen.
Genau, nächstes Thema, Wundversorgung, Verbrennungen. Spannendes Thema, weil Verbrennungen oder Verbrühungen kommen ja einfach immer wieder vor.
Ja.
Und was die liebe Nane bei Verbrennungen und Verbrühungen zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
Ja, was macht es so gefährlich? Dass die Leute das unterschätzen. Definitiv. Also das ist wirklich oft ein Thema bei mir in den Kursen, wo ich wirklich sage, Leute, die Haut ist das größte Schutzorgan, welches wir haben. Wir müssen wesentlich sie besser pflegen und schützen, aber auch erst recht richtig agieren, wenn es eben doch zu solchen Situationen kommt, wo eine Verbrennung oder eine Verbrühung jetzt gerade im Raum steht. Denn das auch zu unterscheiden, Verbrennung ersten, zweiten oder dritten Grades, das besprechen wir bei mir in den Kursen auch immer. Und dann die richtigen Maßnahmen. Kühlen. Was bedeutet Kühlen einer Verbrennung, einer Verbrühung? Lauwarm, nicht eiskalt, gerade bei Kindern. Dann auch nicht zu lange kühlen, weil dann neigt das Kind wieder auszukühlen. Dann wieder auf Wärmeheit des Körpers drauf zu achten. Also es gibt dort einfach viele Punkte, die super sind, die gleichzeitig eben beachtet werden sollten. Und dann natürlich auch die Frage, wann fahre ich damit zum Arzt, wann will ich den Rettungsdienst? Also das ist auf jeden Fall das, was Verbrennung, Verbrühung sehr gefährlich macht. Und es passiert super schnell. Also ich habe selber schon einmal auf jeden Fall ein verbrühtes Kind im Rettungsdienst gehabt. Und das war einfach durch eine Thermoskanne, die nicht geschlossen war und die ist umgekippt und die Temperatur von heißem Wasser, ca. 90 Grad, ist direkt auf das Kind gelandet.
Ja, bei mir auch genau so gewesen. Und ja, auf einmal ist es passiert. Ich nur ganz kurz was aus dem Bad holen, zack, hat das Kind das in den Griff.
Merkt man aber auch schon wirklich jetzt so an der Stimmlage von Nane. Ich glaube, da ist immer sehr viel Diskussionspotenzial, ne? Gerade Haut und so, also Hautpflege und so weiter, Schutz.
Da muss man wirklich immer aufpassen. Ja. Ist ja auch sehr dünn, die Haut, immer noch bei Kindern. Genau. Ne? Dementsprechend sind sie halt auch anfällig für weitere Infektionen und bei Verbrennungen. Deswegen ist es super wichtig. Also da ist die Haut auch nicht so dick. Einfach, dass da viel Verbrennung rein kann in das Gewebe.
Genau, ne? Also entscheidend, und ich glaube, das ist auch das Hauptschlagargument, die Hauptaussage, kühlen heißt nicht eiskaltes Wasser, sondern lauwarmes Wasser.
Absolut.
Und das auch wirklich eigentlich so, ja, man kann es 10 Minuten machen, viel, viel länger nachher aber auch gar nicht mehr, weil auch da muss man immer aufpassen, dass es eben nicht auskühlt, weil ja, es klingt paradox, hat sich verbrannt, wie kann es jetzt auskühlen? Es geht aber durch diese Kühlmaßnahme. Und da die Körperoberfläche, also die verbrannte Körperoberfläche, ne, wir können das ja, früher war das ja mal beim Erwachsenen die 9er-Regel oder mit der Handfläche und so weiter. Jetzt waren wir da so ein bisschen abgeschliffen von, ich finde 9er-Regel eigentlich immer noch ganz toll. Bei Kindern läuft es ein bisschen anders ab. Da ist also, sobald da wirklich mal eine Thermoskanne eben auf Brustkorb, Bauch fällt, hat man schon Indikation für eigentlich für ein Verbrennungszentrum im Wald. Und dann muss man schon schauen, ne, dass man das Kind da hinkriegt.
Rettungsdienstler sind da natürlich auch angehalten, auch einem Kind möglicherweise mit Paracetamolzäpfchen oder ähnliches eben auch ein wenig den Schmerz zu nehmen. Ja, nicht das Kind die ganze Zeit, also klar, es wird weiterhin schreien, aber es ist ja nur ein Anzeichen von, dass es eben auch mit unter Schmerzen hat und dementsprechend darf dort auch mit Paracetamol und ähnlichem eben gearbeitet werden. Im schlimmsten Fall sogar einen Notarzt dazu holen und hier nochmal evaluieren, was man noch tun könnte, ne, gegen die Schmerzen. Natürlich zählt aber auch hier schnellstmöglich in ein Krankenhaus bringen, um ins Verbrennungszentrum zu kommen, muss man abwägen.
Ja. Genau. Also natürlich, ne, wenn es jetzt kleine oberflächliche Verbrühungen sind, dann auf jeden Fall ist meine Empfehlung, Folgetag oder am gleichen Tag einen Hausarzt, Kinderarzt aufzusuchen, weil da ist ganz oft so eine lokale Therapie mit einer speziellen Salbe eigentlich immer ganz zielführend. Ist es aber wirklich ein längerer Einfluss von sehr hohen Temperaturen, bitte unbedingt Rettung rufen, Notaufnahme und so weiter. Und dann wird da entschieden, wie es weitergeht. Dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Thema. Das ist auch so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen in dem Sinne, weil man kann eigentlich immer ganz gut helfen. Und zwar die Fieberkrämpfe. Beziehungsweise gut helfen. Man hat immer, ganz oft habe ich immer das Diskussionspotenzial auf meiner Seite, weil Fieberkrämpfe ist ja nichts anderes. Es ist quasi ein Krampfgeschehen, ähnlich quasi mit dem epileptischen Anfall, vom Äußeren zumindest, wenn man das sieht, die bei Kindern in der Regel so zwischen 6 Monaten, 5 Jahren auftreten und einfach durch einen sehr, sehr schnellen Anstieg der Körpertemperatur verursacht werden. Also in der Regel immer so im Rahmen oder im Zuge eines ausgeprägten Infektes. Dann schaltet das Gehirn irgendwann ganz kurz mal um, sagt, ups, nee, irgendwas stimmt hier nicht, und dann kommt es zu diesem Krampfgeschehen.
Ja, das ist einfach noch nicht vollständig entwickelt.
Genau.
Ja.
Ursache, Fieber, rasch ansteigendes Fieber. Und jetzt sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen da zum Glück relativ einfach, denn die sind so wie bei einem Krampfanfall beim Erwachsenen. Das heißt, alles irgendwie aus dem Weg räumen, wo das Kind sich stoßen könnte. Auf keinen Fall irgendwie den Finger in den Mund stecken, sonst was dergleichen, nicht das Kind fixieren, sondern machen lassen, weil es hört in der Regel auch wieder auf. Ja. Ist es soweit, kommt so gut wie jedes Kind auch in so eine, die sogenannte Nachschlafphase, also ist eigentlich immer noch so ein bisschen bewusstlos, dann kann man eben das Kind ein bisschen auf die Seite drehen, ne, stabile Seitenlage beim Säugling, ja gut, eher schwierig, dann aber wirklich in die Seitenlage den Kopf, ne, so ein bisschen neutral oder eben leicht überstrecken und das Mündchen ein bisschen auf. Was beim Fieberkrampf aber ein deutlicher Unterschied ist, dass die Kinder deutlich schneller wieder erwachen als bei so einem normalen epileptischen Anfall. Das A und O ist es auch hier wieder, Ruhe zu bewahren, Kind beobachten. Ich verstehe jeden, der dann während des Krampfanfalls sagt, ich rufe den Rettungsdienst, ganz ohne Frage. Und dann kommen wir ins Spiel. Und jetzt komme ich zu meinem Diskussionspotenzial. Denn in jeder Anamnese, die ich dann stelle mit den Eltern, kommt mir die Frage so, erzählen Sie mal blablabla, ja, hat die ganze Woche schon Infekt und immer schon so um die 39, 40 Fieber. Und dann komme ich, was haben Sie dagegen getan? Ja, nichts, man soll die Kinder ja fiebern lassen. Nee. Und dann würde ich am liebsten, ich hätte am liebsten so eine Fernbedienung, wo das Zonk-Geräusch machen könnte. Ja, oder nee, was? Das war so. Nee.
Ach so, das Zonk-Geräusch.
Das Zonk-Geräusch.
Ja, ich verstehe.
Würde ich super gerne machen.
Ja, ist einfach total falsch, ne? Denn wie gesagt, das Gehirn, das reagiert auf solche Temperaturen immer noch massiv. Es entlädt einfach plötzlich unkontrolliert über die Nervenzellen eben das und führt zu solchen Muskelzuckungen und Kinder ausfiebern lassen, ist Quatsch. Also ja, Fieber in einer gewissen Höhe bis 38 Grad, sagt man auch bei Erwachsenen übrigens, ist in Ordnung, braucht der Körper erstmal, um Infekt zu bekämpfen. Aber alles darüber ist nicht mehr gesund.
Genau, und ich kenne bei der Gabe von Fiebermitteln kenne ich einen ganz, ganz tollen Kinderarzt, der mir mal erklärt hat, gar nicht so unbedingt auf die Temperatur achten. Also man misst ja ab und zu, merkt ja, dass das Kind Fieber hat, sondern hey, wann ist der Game Changer? Also wann, Kinder mit 39 laufen manchmal noch quickfidel durch die Welt rum und denen geht's gut. Aber es gibt immer so eine Temperatur, die ist so der Gamechanger, wo die Kinder so ein bisschen apathisch werden, also langsamer, wollen nur noch irgendwie liegen und so weiter. Und da sagt der Kinderarzt, dann darf man das Zaubersäftchen geben oder eben ein Zäpfchen oder wie auch immer. Ja. Genau dann ist die Indikation gestellt. Also bitte, liebe Eltern, ich verstehe, dass ihr mit Medikamenten warten möchtet, sehe ich alles ein, aber bitte lasst sie nicht unkontrolliert fiebern, die Kinder.
Genau. Fieberkrämpfe sehen sehr beängstigend aus, ne? Vor allem, wenn Kinder das dann wirklich generalisiert eben haben und nicht nur so eine kleine Muskelzuckung. Sie sind aber in den meisten Fällen einfach harmlos und hinterlassen Gott sei Dank auch keine großartigen bleibenden Schäden. Nee, nicht keine bleibenden Schäden, ganz einfach. Es ist trotzdem wichtig, schwere Ursachen wie eine Meningitis zum Beispiel auch auszuschließen. Ne? Wann sollte man einen Arzt bzw. einen Rettungsdienst aufsuchen? Ist einfach, wenn der Krampf länger als 5 Minuten geht, ne? Wenn das Kind einfach nur noch schwer zu erwecken ist. Es gibt so eine Nachschlafphase, hat Mike ja schon gesagt. Aber wenn es dann wirklich gar nicht mehr wach wird, dann auf jeden Fall. Vielleicht kann man gucken, also dass man in Notaufnahme zumindest geht, wenn es zum ersten Mal ein Fieberkrampf ist. Ja, da würde ich definitiv auf jeden Fall eigenständig in die Notaufnahme gehen, wenn ihr das nicht könnt, dann mit einem Taxi oder schlimmsten Fall im Rettungsdienst. Oder wenn eben so eine steifer Nacken, Erbrechen, Verwirrung auftreten, ja, dann bitte auch in die Notaufnahme, dort bitte überprüfen lassen, ob hier nicht möglicherweise sogar eine Meningitis vorherrscht. Das sind dann keine typischen Zeichen mehr für einen Fieberkrampf. Ne?
Genau. Also auch da Erste Hilfe eigentlich relativ einfach.
Ja.
Das nächste Thema, was wir uns rausgesucht haben, Vergiftungen. Auch immer ein riesiges Potenzial, gerade bei kleinen Kindern, weil können in der Regel nicht lesen, können eine Gefahr nicht erkennen, auch wenn diese Flaschen immer ganz bunt und auffällig markiert sind. Das hat man sich irgendwann angewöhnt, wir markieren die Flaschen, roter Deckel, zig Ausrufezeichen, Warntafeln. Ja, blöderweise finden das Kinder eigentlich eher spannend.
Ist so. Fand ich auch immer als Kind.
Ja. Und dann geht's einfach los. Ne? Also Chemikalien, Geschirrspüler-Tabs und so weiter, wird alles gerne mal in den Mund genommen. Jetzt gibt's ja mittlerweile die Tabs, die sich sofort auflösen, also diese Folie darum. Und das ist natürlich immer Potenzial eben einfach für eine Vergiftung. Man muss natürlich auch mal sagen, viele Haushaltsmittel sind mittlerweile nicht mehr giftig oder anders, haben einen riesen Vorteil, denn sie schmecken absolut beschissen.
Ja, genau.
Das ist aber mit Grund so gemacht worden, denn dieser elendig bittere, fiese Geschmack soll eben dafür sorgen, dass es sofort wieder ausgespuckt wird, gar nicht erst weitergegessen wird. Das hat durchaus einen Grund. Also finde ich mal gut mitgedacht.
Ja, ansonsten außer Reichweite von Kindern aufbewahren. So heißt es ja auch immer. Ja, genau.
Aber ansonsten sollte das Kind irgendwelche giftigen Dinge zu sich genommen haben, beziehungsweise eine Anzeichen einer Vergiftung haben. Das kann Apartheid, übermäßiges Erbrechen, Schwitzen, so weiter sein. Da gibt es durchaus verschiedene Symptome, so ein bisschen giftabhängig. Also sollte eine Vergiftung vorliegen, Punkt 1, wieder mal Ruhe bewahren. Dann gucken, okay, was hat das Kind zu sich genommen? In der Regel liegt da vielleicht noch irgendwas rum, leere Flasche, ne, irgendwie
Verpackung
und sonst was dergleichen. Kurz draufschauen, was das ist. Und dann wirklich bei massiven Symptomen natürlich auch sofort den Rettungsdienst rufen. Und da ist ja immer der Punkt, da kann man parallel, also entweder macht das die Leitstelle oder der Rettungsdienst, aber man kann es auch selber, wenn es jetzt keine übermäßigen Symptome sind, kann man auch den Giftnotruf wählen.
Ja, die Giftinformation.
Genau, und sich.
Ich habe schon geändert hier im Skript, da stand noch Giftnotruf, es heißt Giftinformation.
Giftinformation.
Ja. Ja. Das heißt immer noch bei vielen Giftnotruf und alle denken dann, man kann darüber den Rettungsdienst rufen.
Ist also die Giftinformation kontaktieren, das ist ja hier für uns im MacPom, ist ja Erfurt zuständig mit der 0361 730 730. Steht hier übrigens nirgendwo im Skript, das weiß ich immer noch auswendig.
Sehr gut.
Und die haben halt eine umfassende, riesengroße Datenbank, da laufen echt die Experten, die da nur 3 Klicks machen, du wissen ganz sofort, wie es geholfen wird. Und die Einschätzungen und auch die Hinweise, die sollte man auf jeden Fall beachten.
Die wollen manchmal auch tatsächlich bei gewissen Patienten oder Vergiftungen auch gerne den, ich glaube, den Anfangsbuchstaben und den Endbuchstaben oder sowas haben. Und da können die Klinik dann übrigens auch nochmal danach fragen. So ein Synonym wird da erzeugt. Und die Giftinformation, die nutzen wir tatsächlich im Rettungsdienst, aber auch eben in den Kliniken ganz gerne auch dafür und fragen auch mal nach. Wichtig bitte als dritten Schritt, und das versuchen immer viele zu machen, bringt euer Kind nicht zum Erbrechen. Gebt ihnen irgendwie nicht irgendwelche Milch oder ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass man Milch schlucken möchte da.
Milch bindet.
Ja, ohne irgendwie, genau.
Da sind Fette drin, so, das bindet. Ja, also das ist der Gedanke
dahinter. Am Arsch, genau, richtig, ist nicht so. Also das kann ich einfach nur so sagen, wo ich so denke, ey, das formulieren wir schon, seitdem ich noch Jugendlicher war, nicht mehr das. Und trotzdem geben Leute immer noch Milch dazu. Ja, also ohne ärztlichen Rat wird hier gar nichts gemacht, was das angeht. Ja, das kann das Problem einfach nur verschlimmern. Da können ätzende Substanzen zum Beispiel drin sein in den Giftstoffen und andere Substanzen. Und die jagt ihr nochmal dann am besten durch die Speiseröhre. Zumal das Kind auch immer das Erbrochene einatmen kann. Das ist immer gefährlich bei Erbrechen. Deswegen bitte macht es nicht. Steckt ihm keinen Finger in den Hals oder ähnliches. Ja.
Genau. Also da zusammenfassend wirklich Symptome anschauen, Verpackung, Flasche, was auch immer, aufbewahren, anschauen. Situativ handeln. Also je nachdem, wie ausgeprägt Symptome sind, Rettung rufen. Oder eben einfach beobachten, Giftinformation anrufen, Entschuldigung, und sich da einkundigen. Das ist eine kostenfreie Rufnummer, da bezahlt man nichts. Man wird da auch nicht um eine Krankenkassenkarte gebeten, sondern man kann sich da Informationen holen und sich Tipps holen. Also total geile Institution.
Genau. Jo. Wie ist es eigentlich, wenn Kinder stürzen? Oder das passiert ja ganz häufig, ja. Und wenn sie sich den Knochen brechen, eieiei, da ist das Geschrei manchmal groß, auch wieder die Eltern, ne? Die dann teilweise da wieder ordentlich reinhauen, aber natürlich auch die Kinder, das sieht ja nicht mehr normal aus. Ne? Wie sollte man bei Knochenbrüchen vorgehen? Wie beim Erwachsenen auch, einfach das betroffene Körperteil ruhig stellen und ein paar Polsterungen verwenden, aber ich glaube, Nane, die kann uns das noch ein bisschen besser erklären.
Ja, kühlen, 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 das geht immer. Ist auf jeden Fall wirklich eine super Maßnahme bei Prellungen, generell bei Verletzungen, weil damit macht man regulär nichts falsch. Was man falsch machen könnte in der Hinsicht ist, dass das Kühlpack im Gefrierfach gelagert ist. Das bedeutet, es ist viel zu kalt für die Haut, gerade wenn man auch nur ein Geschirrtuch oder ähnliches rumpackt. Trotzdem ist es zu kalt, das darf es nicht sein. Die Temperatur aus dem Kühlschrank reicht fürs Kühlen des Kindes vollkommen aus, gerade weil Kinder natürlich auch dazu neigen, schneller auszukühlen. Dementsprechend darauf auf jeden Fall achten. Und sonst ein kleiner Skill von mir noch mit Längs. Schaut einfach drauf, was für ein Kühlpack ihr euch organisiert. Klar, diese blauen Basic-Dinger, die hat irgendwie jeder zu Hause. Aber wir haben hier zu Hause zum Beispiel noch eine Wassermelone, eine Zitrone, eine Kiwi. Also ein bisschen, wo eben mein Sohn zum Beispiel sich dann auch aussuchen soll, was soll denn jetzt zum Kühlen genutzt werden? Eine Kiwi, eine Wassermelone, die optisch natürlich danach dann abgebildet ist. Und da einfach nochmal als kleinen Skill für die Kinder mit Längs.
Ah, okay, das ist ja niedlich, eigentlich auch eine schöne Idee mit dem, einfach, dass man dann so ein Wappen oder was auch immer hat.
Weil, wenn ich Kinder einfach gebe, hier kühl mal, das machen die ganz Kleinen ja nicht. Also der Kack jetzt hier. Kannte ich noch nicht, aber total spannend.
Ja, so auf jeden Fall, so mit Bildern und spielerisch arbeiten, auch wenn das jetzt gerade so ist. Super spannend, ne?
Aber schlussendlich, genau wie du ja sagtest, ruhig stellen. Kühlen, gibt natürlich jetzt da auch sichere Frakturzeichen, also abnorme Stellung, abnorme Beweglichkeit. Krepitation, denke ich mal, jetzt nicht, dass ein Ersthelfer, also Knochenreim, dass das der Ersthelfer ja. jetzt sofort mitkriegt.
Und nur mal für die, die jetzt dann sagen, oh Gott, warum sagen die jetzt gleich, man muss nicht immer unbedingt den Rettungsdienst rufen. Ich habe so viele Freunde und Eltern schon kennengelernt und ich selbst habe mir einen Arm gebrochen und wir sind selbstständig in die Klinik gefahren. Wenn da jetzt das, die Hand nicht kühl wird oder das blutet oder eben... sag doch schnell, PDMS, wie heißt es denn? Druckmotorik, Sensorik.
Die DMS.
Sowas. Die DMS. PDMS, die periphere Druckmotorik, Sensorik. Nicht mehr vorhanden ist, dann natürlich, dann muss ein Rettungsdienst rufen, aber ansonsten kühlen, einwickeln, abpolstern, das Kind mit ins Auto nehmen und ab in die Klinik fahren, kann man da durchaus auch mal machen. Bei Verdacht von Wirbelsäulenverletzungen natürlich mit Rücken und so weiter, ruft euch bitte den Rettungsdienst dazu. Da haben wir ein paar Sachen dabei, um das Kind auch stabil zu lagern und dahingehend auch weiter zu versorgen bzw. zu überwachen.
Da war ganz kurz nochmal zur Besonderheit, ne? Also ein Knochenbruch beim Kind ist jetzt nicht gleich ein Knochenbruch, denn wie eingangs ja schon erwähnt, sind Knochen bei Kindern, Kleinkindern ein bisschen anders. Die sind weicher, die sind flexibler, die sind einfach am Heranwachsen, haben noch ganz viele sogenannte Wachstumsfugen, in denen sie sich immer weiter ausdehnen. Und ich hatte das mal, ich hatte so eine Grünholzfraktur direkt vom Unterarm, direkt in der Nähe der Wachstumsfuge. Und das war am Ende ja irgendwie, also im Röntgen, ich habe irgendwann mal den Arztbrief dazu noch gefunden, vor kurzer Zeit, Gott, war ganz spannend. Und das war irgendwie so ein Haarriss des Knochens. Heute würde man sagen, ja, mein Gott, schon dich ein bisschen und alles ist gut. Nein, mein Arm wurde komplett eingegipst. Ja. Ich hatte 4 Wochen im Hochsommer Gips. Super toll.
Oh, richtig toll.
Ja, da habe ich dann irgendwann mit dem Lineal da unter immer so gekratzt.
Ja,
so.
Ja, das genau, ich kenn's.
War
ja.
sehr unangenehm. Ja. Aber genau, die Knochen heilen sehr, sehr gut. Das ist auch der Riesenvorteil bei Kindern. Einfach durch Wachstum, ne, und andere Stoffwechselvorgänge heilen die super, super gut, ohne sofort eine OP zu machen. Gibt natürlich auch Brüche, da muss operiert werden. Aber war bei mir nicht der Fall. Nichtsdestotrotz muss man dann ein anderes Maß an Sorgfalt an den Tag legen. Und da einfach wirklich den Arm konsequent ruhig stellen. Und das aber auch über einen längeren Zeitraum. Und das war, ja... Also Hochsommer, 4 Wochen Gips, rechter Arm, also auch mein Führarm, echt unangenehm.
Genau. Ja, und die Grünholzfraktur, die sollte man als Eltern da vielleicht schon mal gehört haben. Ne? Aber Knochen ist halt gebrochen, nur eben in der Mitte, weil diese Wachstumsfuge eben da ist. Das sollte man einfach mitnehmen. Bitte nicht schienen, bitte nicht irgendwie anfangen, da irgendwelchen Kochlöffel rumzuwickeln oder sonst was. Macht das bitte nicht. Ne? Damit könnt ihr viel mehr kaputt machen, als ihr heile macht. Lasst es einfach sein, nur mit einem schönen Polster eben abpolstern.
Genau. Jetzt kommt ja mal so die Frage, hey, wann rufe ich jetzt eigentlich einen Rettungsdienst? Wann mache ich das alles selber? Auch dazu hat Nane eine super Einschätzung, wie ich finde.
Naja, ich würde mal sagen, es kommt auf die Situation drauf an. Also wovon sprechen wir? Jetzt haben wir Pseudokrupp gerade im Raum, haben wir Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, haben wir das Thema Verschlucken. Da wäre das natürlich je nach Thema immer bei mir, jedenfalls in den Kursen auch, angesprochen, wann will ich den Notruf und wann kann ich mit meinem Kind jetzt noch selber ins Krankenhaus fahren oder zum Kinderarzt oder ähnliches. Aber ansonsten, ja, versuche ich immer, und bisher hat es auch immer sehr gut geglückt durch das Feedback, was ich bekomme, gebe ich den Eltern immer schon sehr viel Coolness mit, sodass die sagen, okay, Mensch, also vor deinem Kurs hätte ich definitiv schon den Notruf gewählt und jetzt denke ich mir, naja gut, wenn ich doch zu Hause bin und mein Partner, meine Partnerin ist auch gerade da, dann kann man ja doch mit dem Kind vielleicht selber fahren. Und das würde ich immer darauf halt anlegen, was gerade vor Ort genau passiert ist, wann eben es doch notrufrelevant ist und wann nicht.
Genau so nämlich. Und es kommt doch nicht selten vor, dann sind wir auch bei solchen Einsätzen mit der Rettung und ich biete es den Eltern wirklich sehr oft an, also hey, gerade ist alles fein, nehmen Sie Ihr Kind selber, fahren Sie damit ins Krankenhaus. Mhm. Also empfehle wirklich immer eine ärztliche Vorstellung. Man muss aber überlegen, was jetzt gerade passiert. Klar, so ein 10-Jähriger freut sich vielleicht mal, im Rettungswagen mitzufahren.
Ja, aber selbst das aber auch meistens, wenn er Patient ist, nicht so. Ja.
Genau. Und überlegt einfach die Kinder, ihre gewohnte Umgebung, ihren Maxi-Cosi, im Beisein der Eltern, ne? Und in dem vertrauten Fahrzeug. Und auf einmal kommen die in so ein großes, überbeleuchtetes Ding, was auch ein bisschen klappert an einigen Stellen durch diese Fahrerei.
Sehr steril aussieht auch.
Genau, sehr steril, laut ist. Mama oder Papa jetzt wirklich nicht in direkter Nähe, sondern wirklich weiter weg sitzt, das macht ja auch ganz viel mit der Psyche. Und solange es, so mache ich es weiter, weil ich damit sehr gut fahre, vertretbar ist. Und sagen, dass alles kein kritischer Patient ist, biete ich das den Eltern immer wieder an. Sag, fahrt selber, das bringt viel mehr gerade.
Es ist ja auch einfach so, dass auch wenn wir uns als Papas oder Mamas für einen Rettungswagen vielleicht begeistern mögen, für die Ausstattung, was so ein Ding hat, das Kind noch lange nicht von sowas begeistert ist, vor allem wenn es das eben betrifft. Also muss man da wirklich aufpassen, da, wir wollen die Kinder auch nicht traumatisieren, die sollen ja auch im Rettungswagen auch was Gutes sehen, was ihnen hilft, aber wir wissen ganz genau, dass wir nicht beliebt sind bei Kiddies.
Und abschließend haben wir Nana noch eine schöne Frage gestellt, nämlich wie oft sollte man eigentlich so einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen oder vor allem wann das erste Mal und so weiter? Nana.
Ja, wann sollte man einen Kurs besuchen? Ich rate es immer tatsächlich, während der Schwangerschaft die Zeit zu nutzen, einen Erste-Hilfe-im-Kind-Kurs zu besuchen oder auf jeden Fall einige Monate nach der Geburt, also gerne sonst im ersten Lebensjahr, weil da einfach schon viele Dinge sind, die man gerne wissen sollte, prophylaktisch natürlich auch gesehen, aber gerade das erste Thema, was immer genannt wird, ist einfach Thema Verschlucken. Spätestens beim Beikoststart ist es eben dann der Fall, dass man dort wirklich sich sicher sein sollte in den Maßnahmen und dementsprechend würde ich behaupten, also gerne in der Schwangerschaft oder halt im ersten Lebensjahr des Kindes sollte man einen Erste-Hilfe-im-Kind-Kurs besuchen. Und wie oft? Ich würde mal grob geschätzt sagen, zwischen 2 und 4 Jahre sollte man den Kurs aus Eigeninitiative gerne wieder auffrischen.
Kann ich total mitgehen?
Unterschreibe ich. So.
Genau, Punkt. Genau. Fertig.
Richtig.
So. Das war doch mal eine lange Folge und ein schöner Auszug, glaube ich, aus so ein paar relevanten Themen.
Auf jeden Fall.
Kind.
Wir hätten noch viel mehr darüber reden können,
auch
über unsere Erfahrungen, die wir haben. Aber wir sind jetzt schon bei fast 1,5 Stunden. Das gönnen wir euch heute mal. So zu Weihnachten.
Nee.
Ne? So ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja, mit Erste-Hilfe am Kind. Finde ich immer gar nicht so schlecht. Beschäftigt euch damit einfach. Gibt auch super Ratgeber, aber passt bitte auf, wenn ihr das Internet benutzt. Da steht auch ganz schön viel Bullshit drin. Ne? Auch in den künstlichen Intelligenzen übrigens. Deswegen da immer vorsichtig sein. Ja.
Ihr Lieben, jetzt bleibt mir noch zu sagen, schöne Weihnachten.
Ja.
Genießt das Fest mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, wie auch immer ihr es verbringt. Für die Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten müssen, arbeiten dürfen, haltet durch.
Wir müssen auch. Wir müssen auch ran.
Ja. Wir hören uns nach Weihnachten noch einmal wieder in diesem Jahr. Freue mich.
Genau. Ja. Passt ein bisschen auf beim fülligen Essen und so weiter, ja.
Nein,
aber ich weiß, es schmeckt so gut. Ne? Irgendwann muss man aber leider auch aufhören. Das ist immer so schade. Und wir kommen natürlich gerne auch vorbei mit dem Rettungswagen, wenn es noch was Leckeres gibt.
Ja, nur dann.
Nein. Macht's gut, besinnliche Feiertage, ihr Lieben. Schön, dass ihr dieses Jahr auch wieder mit dabei gewesen seid. Und nächstes Mal gibt es dann noch einen tollen Rückblick.
Ja.
Ich freue mich schon drauf.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.